Habt ihr schon die Serie The Handmaid's Tale, der Report der Magd gesehen? Die spannendste Person ist in dieser Serie für mich Serena. In The Handmaid's Tale geht es um eine Dystopie in dem fiktiven Land Gilead, in der Rechte in den USA an die Macht gekommen sind und eine sehr patriarchale Gesellschaft aufgebaut haben. Dort geht es um die Kontrolle der Reproduktion von Frauen. Eine der Hauptcharaktere ist Serena. Vor der rechten Machtübernahme ist sie gemeinsam mit ihrem Mann als konservative Aktivistin tätig und hat einen großen Anteil daran, dass Gilead überhaupt erst entsteht. Ihre Rolle ist aber total ambivalent. Eigentlich ist sie keine traditionelle Frau, ist politisch aktiv, steht in der Öffentlichkeit und ist für sich selbst verantwortlich. Und trotzdem steht sie für konservative Werte. So baut sie nach und nach ihr eigenes Gefängnis selbst mit. In Gilead wird sie in ihren Rechten eingeschränkt. Sie darf nicht mehr politisch mitwirken, ihre Meinung zählt nicht und sie wird auf den Raum des Häuslichen beschränkt. Und dann, letztendlich, hadert sie doch mit der Situation. Und Leute, Achtung, jetzt kommt ein kleiner Spoiler. Sie leidet so sehr, dass sie schließlich ihre Tochter heimlich aus dem Land bringt, damit sie nicht mehr in dieser patriarchalen und misogynen Welt aufwachsen muss. Hi, willkommen zu Pinke Pille, der Antifeminismus-Monitor. Ich bin Magdalena, intersektional-feministische Podcasterin, Influencerin und nach wie vor Studentin.
Hi, ich bin Selina, Antifeminismus-Expertin bei der Amadeo-Antonio-Stiftung. Und heute geht es um ein Thema, das ich auch tatsächlich persönlich super spannend finde. Es geht nämlich um rechte Frauen. Und um dieses Thema so ein bisschen zu beleuchten, widmen wir uns dem Internet-Trend Ostmullen, der jetzt schon seit, Sommer letzten Jahres auf TikTok so viral geht und vor allem aber auch auf Twitter unter dem Hashtag Ostmullen Dienstag verhandelt wird. Wir wollen uns eben anschauen, woher kommt dieser Trend? Ja, wie kann es sein, dass Frauen sich der extremen Rechten zuwenden und warum es keinen rechten Feminismus geben kann?
Vorab eine kleine Content-Note. Heute geht es um Themen wie Rassismus, Sexismus, Misogynie, also schwierige Themen. Wenn ihr euch dafür nicht bereit fühlt, dann holt euch vielleicht jemanden dazu, schaut das Video später an und wie immer haben wir euch natürlich unten Unterstützungsangebote verlinkt.
Was sind Ostmullen? Ja, also ich habe dir auf jeden Fall so ein paar Videos mitgebracht und ja, die können wir uns jetzt mal gemeinsam anschauen.
Da bin ich schon mal sehr gespannt drauf. Mhm.
Ja, ich sprühe Haken, Haken, Haken und mein Kumpel, der sprüht Kreuze und das machen wir den ganzen Tag.
Ja, ich sprühe Haken. Ja, also wir haben es ja gerade alle gesehen, oder? Also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Mich schockiert das irgendwie voll, weil das ja so, also es sieht ja so funny aus. Und dann hört man den Text und ist so, warte, was hat sie gerade gesagt? Also ich bin sprachlos gerade.
Ja, voll. Ich finde es auch irgendwie so krass, wie einfach voll offensichtlich eine rechtsextreme Message genannt wird. Also es geht ja ganz offensichtlich um Hakenkreuz. Und es wird dann aber trotzdem ja so, dekonstruiert, dass es wieder funktioniert, dass es wieder, legal ist. Und das ist ja noch nicht mal mehr irgendwie sowas wie eine Dog-Whistle. Das ist ja schon eigentlich, das ist ja super plakativ eigentlich.
Ja, und halt auch so, also offensichtlich. Also so, dass man sich wirklich so hinstellt und es gar nicht mehr versteckt und ist so, ja, also hier die Haken, ich will das gar nicht aussprechen. Ja. So krass ist es irgendwie für mich, so das zu sehen und dann, ja, also.
Voll. Und gerade halt auch so diese Sounds, also das ist ja auch ein Video von TikTok und gerade wenn man ja auch auf so einen Sound geht, kommen ja ganz viele Stitches eben von genau diesem Sound und es ist halt einfach so leicht, von einem rechtsextremen Video zu, einer ganzen riesigen, wirklich einer Horde rechtsextremer Videos zu kommen, die halt ähnlich sind wie das und halt den gleichen Sound auch benutzen.
Ja, zumal ja auch, also und das wäre mir jetzt gar nicht so aufgefallen, aber das ist ja auch nur so ein 3- oder 4-Sekunden-Video. Also es geht ja wirklich ganz kurz und da passiert es ganz schnell, weil ich hätte jetzt, glaube ich, auch wäre es bei mir in der Timeline gewesen. Ich hätte mir das so angeguckt und wäre so, warte, was hat sie da gerade gesagt? Und dann hätte ich es nochmal angeguckt und dann wahrscheinlich nochmal, weil ich dann so schockiert wäre. Und dann hat ja sich direkt der Algorithmus gemerkt, ah, die hat es jetzt dreimal angeguckt,
ja.
Die mag sowas.
Ja.
Und dann wird mir natürlich auch noch mehr sowas ausgespielt.
Ja.
Also, ja.
Ja, krass und irgendwie. Das ist ja auch so eine rechte Strategie, ja, so die der Tabubrüche eigentlich, so dass man so wirklich an den Grenzen so dieses Sagbaren, sage ich mal, schraubt und versucht, das irgendwie so einzuhauen. Und das ist ja sagbar, das ist ja noch nicht strafrechtlich relevant und trotzdem ist es schon ja so krass, dass du mega schockiert bist und es noch nicht mal ja eigentlich wiederholen möchtest.
In Bullen kannst du singen wie der Vogel auf dem Ast. Alle an können einfahren, Hauptsache du musst niemals in den Knall. Wir linken Fotzen.
So, der erste Kommentar ist auch, woher ist die Kette? Und das ist auch ein Account, der quasi das Motiv von der Kette als Profilbild hat.
Ja, und bei der Kette ist ja auch eigentlich so spannend, da ist ja eigentlich wieder das gleiche Prinzip, nämlich, dass an sich ein Symbol eigentlich ja dem Nationalsozialismus entlehnt ist, also mit diesem Reichsadler und im Nationalsozialismus war ja das Hakenkreuz in diesem Kreis. Das ist da jetzt nicht drin, weil es natürlich einfach strafrechtlich relevant und damit verboten ist.
Mhm.
Und es wird halt so abgewandelt, dass es nicht direkt verboten ist, aber dass ja eigentlich ganz klar ist erstens, welche Message damit ausgesagt werden soll und ja, aus welchem Grund man das ja auch trägt. Es hat natürlich eine krasse identitäre Außenwirkung.
Ja, absolut. Und auch alleine so dieser Move, ne? Also man hat ja den Reichsadler und dann ist man so, okay, das Hakenkreuz können wir da jetzt nicht reinmachen, machen wir halt ein anderes Kreuz rein. Also
ja,
das ist halt schon so offensichtlich,
ja.
Ne? Nee, also ja, ich habe auch gerade gedacht, ah, jetzt macht es voll Sinn. Ist auch wieder so wie so ein Sound, den man so leicht benutzen kann. Auch wieder eine Frau oder eine weiblich gelesene, sie wird es bestimmt sagen, dass sie eine Frau ist. Und halt eigentlich so ähnlich, ne, wie das andere Video.
Voll. Und das, also so, sag ich mal, dieses Genre, dieses Musikgenre ist ja dann eher auch so sag ich mal, so Oi-Punk und so weiter. Und sie sieht ja auch einfach so sehr aus wie so ein Skin-Girl irgendwie, ne, mit so den Strumpfhosen und auch diesem Pony und so weiter.
Ja.
Das finde ich von der Ästhetik her eigentlich ganz, ganz spannend, weil also mich persönlich erinnert das voll an so Bilder aus den 90ern, wo halt so Nazis wirklich, sage ich mal, aussahen wie so diese Bilderbuch-Nazis eben mit Springerstiefeln und eben diesen typischen Skinhead-Look irgendwie.
Ja, absolut. Ja, stimmt, das hat irgendwie schon doch direkt sowas Bedrohliches auch. Also alleine so vom Auftreten, ne? Ja, das stimmt schon. Okay, dann mache ich direkt weiter, oder?
Antifa. Ihr kennt mich mal, ich lache über euch und ihr merkt es nicht mal. Ihr kämpft gegen mich, wie lächerlich denn.
Muss ich jetzt, also es stimmt, du hast es vorhin schon so ein bisschen angeteasert, die haben alle so ein bisschen Ohrwurmpotenzial.
Aber so eine ganz schlimme negative
ja,
Art und Weise auf jeden Fall.
Ja, also jetzt halt auch wieder ähnlich. Diesmal habe ich den Text verstanden. Ich weiß nicht, was es jetzt mit dir macht, aber ich bin direkt in meinem, also in so meinem Feminist-Bitch-Mode. Also so, dass ich mir so denke, hä, okay, fuck off, ich mach trotzdem. Aber also ist ja schon auch so eine Ansage, ne? Also schon auch so klar bedrohlich, dann zeigt sie noch so Stinkefinger und ja, macht sich ja irgendwie auch so lächerlich. Ich glaube, sie will auch vielleicht ein bisschen beschämen oder so. Und dann auch, wenn ich das jetzt mir so angucke, also man kann ja voll leicht auch so in diese Falle tappen und dann sehe ich direkt so Hashtag Single Mom. Und das finde ich irgendwie wieder interessant. Das heißt, wenn ich mir halt nur so Videos angucke von Single Moms oder so, kann es voll gut sein, dass dieses Video mir dann reingespielt wird. Und dann bin ich ja voll schnell auch so da drin irgendwie. Also
ja, ja.
Faszinierend irgendwie.
Ja,
beängstigend
voll
auch.
Und gerade halt so, es sind ja einfach nur so Videos von Frauen, die halt lip-sinken.
Mhm.
Also klar, jetzt die Beispiele, die wir jetzt hier angeguckt haben, sind so ein bisschen, sage ich mal, eindeutig in der Musikauswahl. Aber es gibt da auf jeden Fall noch andere Videos, die halt eher viralere Sounds auch nutzen. Irgendwas mit Dachlatte von Nansen oder sowas, das haben ganz viele auch benutzt.
Ja.
Und das sind ja so ganz normale Sounds, die halt trenden. Und dann ist es ja nochmal auch leichter, auf solche Videos zu stoßen. Ja, und vielleicht nochmal so ein bisschen auch zum größeren Kontext. Also die Videos, die ich dir jetzt gerade so gezeigt habe, gehören halt irgendwie so eine Art Trend an, nämlich den Ostmullen. Warum die so heißen, kommen wir da vielleicht noch ein bisschen zu später drauf, aber was so das verbindende Moment eigentlich ist, dass es halt junge, sehr junge, teilweise auch minderjährige Frauen eben sind, die vor allem auf TikTok eben so zu vor allem rechter Musik, aber auch viralen Sounds eben lip-sinken und vor allem so richtig offensiv eigentlich so ja rechtsextreme bis ja rechte, sage ich mal, Symbolik nutzen. Also und da hängt dann halt teilweise auch mal so die Reichskriegsflagge, also diese schwarz-weiß-rote Flagge so im Hintergrund und so weiter. Oder die haben irgendwelche AfD-Sticker und so weiter. Was ich zum Beispiel auch voll krass finde, da ist ja eigentlich so, wie die sich ja auch darstellen. Ich finde das so sehr, ich finde es fast ein bisschen sexy auch. Also so knappe Kleidung.
Hot, hot, hot.
Und so sehr feminin auch. Und da werden ja auch so Schönheitsfilter, so Beautyfilter auch benutzt. Und die Frauen sind ja, entsprechen ja auch alle so einer Art, ja, Schönheitsideal in gewissem Sinne, dass sie halt auf jeden Fall zum Beispiel schlank sind und ja, sich so ein bisschen vielleicht präsentieren, ich weiß nicht.
Ja, also das wäre jetzt auch ein Wort, das mir dazu eingefallen wäre, so sich zu präsentieren auch. Und ja, da auch irgendwie wieder so etwas zu entsprechen, wo man vielleicht das Gefühl hat, so kann man sich vielleicht aufwerten oder so. Und es macht ja schon auch was mit einem, wenn man dann irgendwie sagt, okay, ich entspreche jetzt hier einem Schönheitsideal oder ich bin dünn oder so, dann bekommt man gesellschaftlich auch oft Zuspruch dazu und dann hat, also fühlt man sich so selbstbewusst und so genau diesen Vibe hat es für mich, so dieses, also irgendwie sind die so auf eine Weise selbstbewusst, aber ein bisschen fake. Also das wirkt nicht so ganz authentisch auf mich. Und ich glaube, das liegt nämlich genau daran, dass sie was entsprechen, was sie selber vielleicht gar nicht sind, aber wo sie vielleicht gelernt haben, dass man so sein soll. So verstehst du, was ich meine?
Mäßig so, ich ja, bin selbstbewusst, ja, wenn Männer mich als selbstbewusst wahrnehmen, sozusagen.
Ja, absolut. Ja. Ja. Du hast jetzt einen sehr interessanten Begriff gesagt. Und ich habe das ehrlich gesagt jetzt natürlich im Vorfeld von dem Podcast mal gehört. Aber ich glaube, wahrscheinlich geht es ganz vielen Leuten ähnlich wie mir, nämlich den Begriff Ostmullen. Was genau ist es eigentlich? Das ist irgendwie ein Trend oder wie können wir das verstehen?
Genau, also so begriffsgeschichtlich, also setzt es ja zusammen aus Ost und Mulle. Und Mulle ist eben so ein eher abwertender Begriff für Frauen. Also der wird vor allem, ich glaube, das kommt so aus dem Ruhrpott, so aus dem Pott irgendwie und wird eigentlich eher so als abwertender Begriff gesehen. Und woher jetzt dieser ganz spezielle Begriff Ostmulle im Kontext dieses Trends kommt, kann ich jetzt nicht zu 100% sagen. Aber meine Vermutung ist, dass es sich eben auf X herausgebildet hat.
Also Twitter.
Genau, ehemals Twitter. Und ich glaube, ganz wichtig ist auch so dieser Ostbezug. Da habe ich auf jeden Fall auch noch zwei Videos mitgebracht.
Dann schauen wir uns mal, das ist meine Story auf Instagram. Schauen wir mal an.
Der Osten rockt unsere Heimat. Ja, hier sind wir geboren. Der Osten rockt unser Herzblut. Haben wir an dir verloren. Wir wollen feiern. Komm, schenkt uns noch ein. Wir werden es euch zeigen, was es ist.
Es eskaliert. Wir sind Ossis, kommt von hier. Egal was passiert, es eskaliert. Egal ob Dübel oder Bier. Ob ein Teil oder vier, es eskaliert.
Also da ist jetzt natürlich zweimal so ein Stichwort gefallen, also Osten und irgendwie so ein bisschen in so einem, also jetzt vor allem beim zweiten, also ist jetzt vielleicht auch komisch, dass ich daran gedacht habe, aber das klingt ein bisschen wie so ein Wilde Kerle-Song, nur vom Sound. Kennst du die Wilden Kerle?
Ja,
das Fußballding? Und beim ersten musste ich auch ein bisschen an Fußball denken, ich weiß jetzt auch nicht wieso, irgendwie so wie so Fußballlieder ein bisschen.
Ja, also ich finde so bei diesen Videos werden halt so ein paar Sachen so ein bisschen deutlich, also auch so ein paar Verschränkungen eben. Also ganz klar steht eben so diese Ostidentität im Mittelpunkt. Das sind halt auch alles junge Frauen eben aus dem Osten, die diese Videos machen und das ja auch so voll nach vorne bringen, also so richtig offensiv zeigen. Und was ich bei dem Video auch total aufwendig eben finde, und das passt so ein bisschen zu dem, was wir auch schon davor gesprochen haben, mit den rechten Codes eben. Und zwar auf dem Knie ist ein Tattoo und das ist eben diese Zahlenkombination 1161.
Und das ist mir gar nicht aufgefallen, siehst du mal.
Voll, schon voll so den Blick auch für haben und was da halt so wieder für so rechte Codes sind, weil auch so rechte Codes verschleiern halt oft verbotene Sachen eben, also ganz klassischer, irgendwie zum Beispiel 1,8 für Aha, für...
Ja.
Genau, also 161 wird ja eben antifaschistische Aktion heißen und nochmal die 1 davor ist eben antifaschistische Aktion. Also ist schon mal halt auch ein total krasses politisches Statement, was halt so, ja, so laissez-faire, sag ich mal, auf dem Knie tätowiert ist.
Ja.
Und das, was du gerade auch mit dem Fußball meintest, das passt auch total gut, weil es gibt da so eine gewisse Anbindung halt zu anderen Jugendkulturen. Also das ist natürlich einerseits Fußball. Also diese Frauen sind zum Beispiel auch häufig in so Fankurven zu finden. Und also zum Beispiel jetzt auch bei Dynamo Dresden und so weiter. Ich finde, es erinnert mich auch so ein bisschen an die Folge, die wir da vorgedreht haben, zu rechtsextremen Jugendlichen. Weil da hatten wir das auch richtig breit diskutiert, inwiefern ja so Fußballspiele auch so zur Politisierung genutzt werden und auch so, um so, sag ich mal, ja, so den ersten Einstieg in die Szene zu ermöglichen und aber gleichzeitig auch so da erlerntes Verhalten wieder in die rechte Szene selbst mitgebracht wird. Also zum Beispiel eben so diese Songs, die gesungen werden oder auch wie man sich so verhält und das ist fast sogar so ein Freizeit, ja, so ein Freizeitcharakter durch erhält und dadurch macht es dann auch Spaß. Es ist halt so ein Event. Ja.
Ja, ich finde es eh so interessant, dass so, also gerade Fußball ist ja auch so sehr identitätsstiftend.
Ja.
Ich habe da auch regelmäßig Diskussionen mit meinem Freund, weil es halt natürlich dann auch von Verein zu Verein ist es halt unterschiedlich, ne? Also
voll.
Es gibt halt Vereine, die dann so, zum Beispiel VfB Stuttgart, der dann auch so mit LGBTQ-Flaggen und so, die sind da an der ersten Stelle und dann gibt es aber natürlich wieder Fußballvereine, wo es dann gar nicht so ist.
So auch was diese Frauen jetzt auch in den Videos und auch was bei der letzten Folge so die rechtsextrem männlichen Jugendlichen anhaben, orientiert sich ja auch so ein bisschen an so einer, an so dieser Fankurvenkultur. Es ist halt so ein sehr sportlicher Look. Also ich glaube, Casual Style würde man dazu sagen. Also genau, halt irgendwie so Lonsdale-Pullover und so weiter. Und ja, ich finde auch, dass die so ein bisschen in die Richtung auch aussehen.
Ja.
Und genau, bei dem zweiten Lied, also allein das ist ja auch schon mal eine Provokation, ne? So dieses Es eskaliert und so in der Art und Weise, wie es ja gesprochen wird, finde ich, erinnert es halt natürlich auch total an, genau, an die SS in der Nazi-Zeit.
Ja, ja, absolut.
Ja, und ja.
Nee, ich habe nur gerade auch dran gedacht, dass ich glaube, bisher alle Lieder doch auch von Männern gesungen wurden, oder? Also,
ja.
Das finde ich irgendwie krass und gleichzeitig wirken aber die Videos auch total provokativ und als ob die sich da so hinstellen, so sind so, ey, ich bin hier eigentlich die Progressive oder so, aber gleichzeitig ist da so eine krasse Symbolik dahinter.
Voll, ich finde auch so das Gefühl, das die mir teilweise auch geben, ist auch so eine gewisse Trotzigkeit.
Ja, komplett, ja.
Also und so, ich finde so im ersten Moment bin ich so ein bisschen auch so gewillt, das irgendwie auch cool zu finden, wenn ich mir so denke, boah, da stellen sich halt irgendwie so junge Frauen hin und trotzdem dem Ganzen halt so, also gehen zum Beispiel ja auch mit so einer Ostidentität offen um und inszenieren sich ja auf eine Art und Weise auch sehr selbstbewusst und stellen ja auch so ein bisschen ihre politische Einstellung so ganz, ganz klar dar.
Was ich halt auch mega interessant finde, ne, also so ein bisschen haben wir schon drüber gesprochen, die stellen sich dahin, gehen sich so als selbstbewusst und irgendwie auch progressiv. Und gleichzeitig ist ja das, was sie sagen oder das, was sie vertreten, wenn man das mal zu Ende denkt, ja genau das Gegenteil.
Und das sind halt wirklich nicht die einzigen Sachen, sondern das ist halt mega offensiv, wie rassistische und extrem rechte Symboliken verwendet werden. Also ein paar haben wir uns ja schon angeguckt, aber so ganz klassisch wäre dann zum Beispiel auch das White-Power-Zeichen oder jetzt auch ganz klar zu machen, was man politisch auch irgendwie so wählen würde zum Beispiel. Also so Bezüge zum Beispiel zur AfD, ganz viele so diese blauen Herzen eben.
Oh mein Gott, ja, wirklich jedes Mal, wenn ich da irgendein Video oder so hochlade. Ich habe mal ein Video gemacht zu... ich sage immer Alice Weidel. Ich weiß nicht, ob ich es falsch ausspreche, weil ich werde dafür dann auch immer so ein bisschen ausgelacht. Alice Weidel. Sorry, wenn es falsch ist. Aber wirklich dann jedes Mal, ich muss nur AfD sagen, ich habe hunderte Kommentare, blaue Herzen.
Ja.
Nichts anderes, nur blaue Herzen. Dann bin ich auch immer so, soll ich die jetzt alle löschen? Oder was soll ich jetzt damit machen? Danke für den Algorithmus-Push, aber irgendwie in die falsche Bubble auch rein. Also
Und voll. Das ist, ich meine ja auch teilweise Videos, wo es überhaupt nicht um die AfD geht, wo irgendwie, weiß nicht, so ein süßer Hund oder so. Und dann steht da irgendwie in den Kommentaren und deswegen AfD und Herzen. Und du denkst dir nur so, hä? Aber genau, das ist ja auch irgendwie so dieses Zumüllen des Internets und Kommentarspalten mit eben genau diesen Codes und Symbolen. Und ich meine, das hat ja auch schon eine Art Wirkung und man denkt ja teilweise auch, dass die Phänomene dann größer sind oder man denkt ja tatsächlich, dass halt irgendwie in den Kommentaren 50% die AfD wählen würden, was ja vielleicht gar nicht stimmt, sondern es sind halt einfach nur diese Leute, die halt alles zuspammen oder vielleicht so ein paar Leute, die einfach auch nicht wissen, dass blaue Herzen zur AfD gehören und irgendwie denken, oh, blau ist meine Lieblingsfarbe und dann...
Voll. Wobei ich auch manchmal das Gefühl habe, dass das irgendwie wie so Bots sind oder so, weil voll oft man klickt dann so auf die Profile und dann ist irgendwie... Robert 35876 mit 0 Followern oder so. Ja. Und dann ist man auch so, hey, warte mal, das ist ein bisschen komisch jetzt. Und dann, ich glaube, die haben sich da gerade im Netz echt gut organisiert auch.
Ja, und vielleicht nochmal so ein bisschen, das passt jetzt eigentlich auch ganz gut. Also man nennt es ja auch, es gibt ja diesen Begriff, dieses AstroTurfing. Ich weiß gar nicht, ob ich das richtig ausspreche.
Habe ich, glaube ich, noch nie gehört.
Das, also ganz, ganz grob runtergebrochen heißt es eigentlich basically, dass man simuliert, dass es eine Graswurzelbewegung ist. Also man tut so, als sei es ein organisch gewachsener Trend. Mhm. Das ist es aber auch gar nicht. Und um jetzt nochmal auf diese Ostmullen zurückzukommen, ich bin mir nämlich auch gar nicht so sicher, wie organisch dieser Trend zum Beispiel ist. Nämlich auf das bei dem Foto, das nächste Foto zum Beispiel, das ist ein Post auf X, Twitter. Und da kommen wir jetzt auch wieder zu dem Begriff Ostmullen zurück. Ich würde nämlich sagen, dass dieser Begriff nicht von den Frauen selbst kommt. Also die haben sich nicht selber irgendwie so genannt. Und so dieses trotzige Reclaim von Ostmulle ist jetzt auch nicht der Akt der Frauen selbst gewesen oder der jungen Frauen, sondern es gibt auf Twitter seit ungefähr Anfang des Jahres einen sogenannten Hashtag Ostmullendienstag. Mhm. Und da gibt's so ein paar, ja, eher so Männer und Troll-Accounts, die eben dann jeden Dienstag so Videos von TikTok halt reposten und teilweise auch kommentieren. Und so, wir hatten ja auch schon so ein bisschen über Male Gaze und irgendwie man zeigt sich für den männlichen Blick. Und ich finde, es zeigt dieses Foto halt extrem deutlich, dass da halt einfach so richtig ekelhaft eine 10 von 10 dieser Frau eben gegeben wird.
Ja, also... Das ist wirklich irgendwie ein bisschen eklig. Da denke ich mir auch so, boah, weiß ich nicht, ob die sich gedacht haben, du, am 22. Juli habe ich Bock darauf, vom Robert einmal bewertet zu werden. Also das ist doch, weiß ich nicht, Entschuldigung jetzt, dass ich den Namen Robert gedroppt habe, ne? Aber das ist doch irgendwie so, also erstens ist es ja auch gegen ihre Rechte so, er darf das eigentlich gar nicht benutzen, ne? Aus gutem Grund. Und dann noch so, die ist aber auch eine absolute 10 von 10. Ich krieg da direkt wieder die Krise. Das ist echt eklig.
Und genauso bei diesem Ostmullendienstag ist es halt genau das, dass halt irgendwie einfach so, also von mir würde ich sagen, also ich lese die als Männer-Accounts, das hat, glaube ich, so ein paar männliche Accounts halt einfach so ihre Selektion besonders heißer Ostmullen halt da posten und sich gegenseitig zu schachern. Und auch auf anderen Plattformen, jetzt auch zum Beispiel auf TikTok, auf Instagram, wenn man jetzt nach dem Hashtag Ostmulle sucht, findet man vor allem halt diese Accounts, die eben reposten. Mhm. Und es sind auch vor allem nicht diese Frauen selbst.
Und vielleicht ganz kurz, das ist kein Call to Action an alle Leute, die gerade zugucken. Also nicht jetzt alle Ostmullendienstag bitte suchen.
Nein,
weil sonst wird der nur gepusht.
Das haben wir schon für euch gemacht.
Das, was wir euch jetzt zeigen, das ist schon alles, was man sehen muss.
Ja, mehr sogar, würde ich sagen.
Ja, also es ist schon, ich frage mich auch irgendwie, wer so dahinter steckt. Also ob das jetzt einfach so ein, weil es sind ja scheinbar nicht so viele Leute, ne? Es ist wahrscheinlich so ein Freundeskreis und die sind so, heute ist wieder Dienstag, also Ostmullendienstag.
Ich glaube, so ganz zusammenfassend würde ich aber sagen, dass so drei Sachen im Mittelpunkt eben stehen bei dieser ganzen Inszenierung. Also ich finde, es wird einmal ganz deutlich Weiblichkeit inszeniert, dann wird auf jeden Fall so diese politische Einstellung nach vorne gestellt und es geht ganz viel um Ostidentität. Und zu diesem Punkt der Ostidentität sagt die TikTok-Expertin Theresa Lehmann ganz spannenderweise, dass es darum geht, so eine Art Selbstaufwertung, so eine Art Emanzipation zu vollziehen. Diese kommt aber mit so ein paar negativen Sachen einher.
wir sehen das über dieses Phänomen hinaus. Also es gibt ja auch so diese ein paar Lieder und Songs oder auch die Simpsons oder so, wo man versucht irgendwie, ja, so positive Bezugspunkte im Osten rechtsextrem zu labeln. Also die Simpsons war ja immer irgendwie ein Phänomen, wo Jugendliche angefangen haben zu basteln. Ich habe ganz viel mit Bekannten und Freundinnen aus dem Osten gesprochen, die mir auch gesagt haben, ja, das war immer ein Ding von uns. Also das ist jetzt nichts Neues. Und das fand ich total spannend, weil das so getan wird, als würden jetzt quasi Rechtsextreme da so Identitätsangebote machen, die von allen anderen gar nicht wahrgenommen werden würden oder die es gar nicht gäbe. Das stimmt aber überhaupt nicht. Das ist schon Teil der Strategie im Prinzip, zu ködern, zu mobilisieren und auch neue Leute für sich zu gewinnen mit solcher Art von Gemeinschaftsangeboten. Und diese Positivaufwertung, die in all diesen Momenten steckt, sei es jetzt irgendwie das Ost-Ost-Ostdeutschland Gesinge oder eben, es gibt auch noch so drei Männer, die auf TikTok tanzen und die sich das Ossi-Trio nennen. Das geht, glaube ich, auch in eine ähnliche Richtung, die aber auch immer wieder so rechtsextreme Dog-Whistles einbauen. Das heißt, man hat so dieses Moment der Selbstaufwertung, das sicherlich auch damit zu tun hat, dass eben auf den Osten immer noch herabgeblickt wird, der wird als Problemregion wahrgenommen, der steht einfach wirtschaftlich schlechter da und ich glaube, viele Menschen vor Ort haben es einfach satt, sich ja, fremdbestimmt zu fühlen, indem irgendwie die ganze Zeit über sie geredet wird und finde das erstmal nachvollziehbar, dass man dann auch anfängt, sich da dagegen zu stellen. Das Problem ist, dass das eben aber mit einer rechtsextremen Ideologie dann einhergeht. Das heißt, man tritt einfach weiter nach unten. Also die eigene Herabsetzungserfahrung wird genommen und statt zu sagen, okay, da machen wir nicht mit und das möchten wir auch kritisch aufarbeiten und uns positionieren und progressive Forderungen daraus stellen, überlegt man sich, wer sind denn eigentlich dann die Nächsten, auf die man runtertreten kann. Und das sind dann eben zum Beispiel geflüchtete Menschen, MigrantInnen und so weiter. Und da findet dann eben ja so ein weiteres nach oben buckeln, nach unten treten statt. Und das ist an und für sich sehr schade, weil ich glaube, es bräuchte oder es gibt ja zum Glück auch progressive Antworten auf diese Probleme im Osten und dass Rechtsextreme das jetzt für sich auch verwenden und damit erfolgreich scheinen, sollten wir im Blick behalten, aber auch gucken, dass die progressiven Phänomene, die eigentlich ursprünglich solche Strategien auch entwickelt haben, nicht verloren oder in Vergessenheit geraten. So.
Okay, also das ist ja schon mal richtig spannend. Und ich muss sagen, so Ostmullentrend hatte ich jetzt eben davor noch gar nicht irgendwie gehört oder so. Aber was natürlich so ein sehr bekannter Trend ist, ist Dread Vibes. Das sagt dir wahrscheinlich auch was. Und da hätte ich auch direkt eine Frage zu. Und zwar, wo würdest du den Ostmullentrend auch zwischen all den anderen Trends und jetzt vielleicht auch insbesondere den Trends von Dread Vibes einordnen?
Ich finde halt auch, dass so dieser Dread Vibe Trend, so der letzte oder so dieser große Trend ja irgendwie war, also wahrscheinlich mit der sichtbarste ja auch.
Und vielleicht auch immer noch ist, ne?
Und auch immer noch ist, voll. Ich meine, das ist, glaube ich, auch super anschlussfähig, weil es ja auch mit so einer Clean Girl Ästhetik halt irgendwie spielt. Und vielleicht fangen wir so ein bisschen auch bei Unterschieden an, weil ich sehe da vor allem eigentlich Unterschiede zu den Ostmullen. So während halt irgendwie die Ostmullen mit ihren häufig bunten Haaren oder auch Tattoos oder auch so einer fast alternativen, ja, mit so einer fast alternativen, ja, Erscheinung eigentlich ja zu sehen sind ja Threadwives das komplette Gegenteil. Also es setzt sich ja auch zusammen aus Traditional Wife, also traditionelle Frau. Und so inszenieren die sich ja auch online. Also vor allem in so einem häuslichen Kontext. Und da geht es eben viel um ihre Rolle als Mutter, als Ehefrau. Also die kochen dann irgendwie für ihren Ehemann, bleiben zu Hause für die Kinder, machen alles irgendwie selbst, so from the scratch. Und was auch noch ein Unterschied ist, ist, dass so dieses Politische gar nicht so eine Rolle spielt, scheinbar.
Ach so, ja, stimmt. Eher so versteckter, ne? Also irgendwie ist es ja schon politisch, würde ich sagen, aber wenn mir jetzt, also ich bin auch ganz ehrlich, mir wurde auch schon mal so ein Video von so einer deutschen Influencerin reingespült und ich habe das erstmal mir so ein paar Wochen lang immer reingezogen, weil ich fand es so cool. Die war so, heute hatten wir Lust auf Schokolade, also habe ich erstmal Kakao geerntet.
Oh ja, ich glaube, so, ich kenne die auch.
Okay, what?
Wer sofort, wen du meinst. Ja.
Und irgendwie fand ich das aber gleichzeitig halt auch so faszinierend und habe dann gar nicht darüber nachgedacht. Also weil für mich war halt ganz klar, die ist Influencerin, so wie ich ja auch, die verdient damit ihr Geld. Die hatte ihr eigenes Business und deswegen ist sie für mich auch direkt so, hat so emanzipatorisches Potenzial oder weiß nicht, wie ich das jetzt nennen soll, aber natürlich dann ganz viele Leute schauen sich das an und denken so, ah, so eine Hausfrau will ich auch mal sein. Und da bin ich dann so, ah, weiß ich nicht, das ist vielleicht das Problematische daran und das ist ja, also da kommt dann genau die politische Komponente auch rein, ne, also.
Voll, voll. Also ich glaube, es gibt da so mehrere Ebenen von politischen Komponenten auch, die natürlich auch von Person zu Person ja auch variieren. Also genau, das eine ist natürlich, dass damit ja eigentlich implizit ein gewisser Lifestyle, sag ich mal, propagiert wird, der natürlich irgendwie traditionell ist. Also die Frau bleibt eben zu Hause und übernimmt halt so diese traditionellen Aufgaben und der Mann ist der Versorger. Und das ist nun mal auch diese Aufteilung, die sich halt, sag ich mal, ja, extrem rechte und vor allem so völkische Nationalisten und so weiter vorstellen. Und bei vielen werden ja auch noch andere subtile Botschaften mit, ja, kommuniziert.
Hast du da Beispiele für?
Genau, da geht es dann darum zum Beispiel, welche Rolle auch bei Entscheidungen die Frau hat. Nämlich der Mann trägt vor allem die Entscheidungen und die Frau muss für den Mann da sein. Und ja, auch so ein bisschen, was heißt sich selbst aufgeben, aber so ihre Rolle ist eben auch darauf beschränkt. Also auf das Häusliche und auch auf diese Wunscherfüllung und dieses Dasein für den Ehemann oder auch für die Kinder.
Ja, also auch hier sieht man jetzt wieder so klassische rechte Werte, würde ich sagen.
Das ist schon ein großer Teil des Punkts, weil es diese Scharnierfunktion eben ausmacht, die dieser Trend Tradwives eben einnimmt, indem man nämlich zum Beispiel einfach rechte bis rechtsextreme Werte propagiert, das Ganze als unpolitisch verkauft und mitunter ja auch noch, sage ich mal, antifeministische Einstellungen mittransportiert werden, zum Beispiel über, ja, die Art und Weise, wie eine Frau in der Gesellschaft sich verhalten soll oder wie sie da eigentlich überhaupt positioniert ist. Und das ist halt auch kein Wunder und das ist ja auch nochmal so ein Beweis, würde ich sagen. So Rechte selbst haben halt diesen Trend total gefeiert, weil es eben auf deren Konto eingezahlt hat.
Mhm. Ja, ich finde es voll krass, weil wenn ich an diese Videos denke, wir haben ja vorhin schon über ein Beispiel von einer Influencerin gesprochen, die steht da manchmal, hat ihr Neugeborenes auf dem Arm, ist noch so hochschwanger, hat noch irgendwie so Kinder um sich rumstreifen und dann sieht man, wie sie da arbeitet und dann hört man aber auch keine Sounds, also keine quasi real Sounds, sondern nur so Voice-Over und dann kommt da so eine total beruhigende Stimme, die so voll entspannt ist und so und dann denke ich halt an all meine Freundinnen mit Kindern, wo ich mir denke, das ist glaube ich nicht so, wie es wirklich ist. Also so in Wirklichkeit haben ja Frauen oder vor allem dann natürlich Frauen, Männer, auch wenn sie sich um die Kinder kümmern, ne, da einen Job, den sie buckeln, der so hart ist wie wahrscheinlich wenig andere Jobs. Und das ist ja dann auch eine komplette Verschleierung von der Realität eigentlich.
Ja, es ist so eine Inszenierung von einer heilen Welt und von so einer ganz romantischen Vorstellung, die auch so ein bisschen so, ja auch teilweise nostalgisch anmutet, so wenn selbst Kakao gemacht wird. Das ja, macht ja heutzutage komplett fast niemand. Genau, und es blendet so ganz viele Probleme aus. Du hast jetzt irgendwie so diesen einen genannt, dass Kinder halt sau anstrengend auch sind und dass da nicht alles super clean und perfekt ist. Und es gibt da ja noch mehr Punkte, die problematisch sind. Also Stichwort so finanzielle Abhängigkeit vom Mann. Also davon abgesehen, dass man sich dieses Modell auch erstmal leisten muss.
Ja, und nur ganz kurz, ja. ein Ding. Es ist übrigens die häufigste Missbrauchsform in Deutschland, ist finanzieller Missbrauch. Wird ganz oft übersehen, aber kommt am häufigsten vor. Und das passiert eben genau so, weil Frauen dann quasi Hausarbeit machen, nicht Erwerbsarbeiten und dann komplett abhängig sind.
Gerade auch in Bezug auf Rente ist es halt super das Problem, wenn man halt nie in die Rentenkasse eingezahlt hat, weil man eben diese Hausarbeit verrichtet hat, die eben heutzutage noch unbezahlt ist. Es ist halt ein riesiges Problem.
Ja.
Und wenn wir jetzt schon so ein bisschen über so konkrete Influencer sprechen, ich finde so einen, also so die bekannteste Tradwife eigentlich in den USA, Ballerina Farm. Und ich finde bei ihr ist die Story halt so genau das eigentlich runtergebrochen. Also sie, also ist auch eine Mormonenfamilie und so weiter, also sowohl sie als auch ihr Mann. Und sie war halt bei einer super renommierten Tanzschule und hat so diesen Traum, Ballerina zu werden eigentlich, oder was heißt Traum, hat auf jeden Fall halt die Möglichkeit, Ballerina zu werden, aufgegeben, um eben zu Hause zu bleiben, sich um, keine Ahnung, mittlerweile 8 Kinder oder sowas zu kümmern und so diesen Tradwife-Lifestyle zu inszenieren. Mhm. Und das habe ich jetzt nicht, also ich habe jetzt nicht ins Handelsregister geguckt, aber zum Beispiel auf Reddit wird halt irgendwie spekuliert oder da gibt es scheinbar auch so Hinweise darauf, dass halt diese Firma, also dieses Label Ballerina Farm, mhm, gar nicht auf ihren Namen läuft, sondern auf den Namen von ihrem Mann. Oh. Und also wenn das ja halt wirklich auch stimmt, ist das ja wirklich so Peak-Abhängigkeit.
Ja, mich würde es auch nicht wundern, wenn ich ganz ehrlich bin, also
so eine Sache, die sich, finde ich, auch daraus ablesen lässt und die mich auch so ein bisschen, sag ich mal, was heißt kritisch gegenüber Feminismus werden lässt, ist ja schon, dass dieser Trend Tradwife ja was zeigt. Nämlich, dass wir es offensichtlich ja als Gesellschaft auch nicht hinkriegen, dass so diese Doppelbelastung aus, man muss berufstätig sein als Frau und man muss Hausfrau und Mutter sein als Frau. Man will ja vielleicht auch beides. Ja. Also diese Doppelbelastung, dafür haben wir irgendwie keine Lösung. Und genau deswegen sind ja auch solche Trends wie Tradwives so anziehend, weil sie halt eine vermeintlich einfache Lösung bieten. So, ja, du bist okay als Mutter, du bist genug als Mutter und dieser Lifestyle bringt dir schon einfach diese Erfüllung. Es gibt da irgendwie so eine Identität, so eine Identifikation mit anderen und du bist halt genug, wenn du dich für eins entscheidest. Ja. Also es ist schon so eine Art, sag ich mal, Erleichterung, die dieser Trend ja auch bietet.
Aber eigentlich ist es ja ein Zurücklaufen, ne? Also eigentlich war ja der Kampf eben genau da raus und dann ist man so, ja, hat nicht funktioniert, also alle wieder zurück. Mhm. Aber eigentlich, ich glaube, da also hat Theresa Bücker hat dazu was geschrieben, also es ist nicht meine Erkenntnis, sondern ihre, dass eigentlich die große Verfehlung war, dass quasi man einerseits Frauen ermöglicht hat, erwerbszuarbeiten, aber man hat es gleichzeitig halt Männern nicht ermöglicht, zu Care-Arbeiten. Also Care-Arbeit ist nach wie vor die Arbeit, die ist extrem unattraktiv, die ist sau anstrengend, du kriegst keine Rentenpunkte, machst dich irgendwie abhängig. Dann gibt es ja für ganz viele Sachen, also klar, wir haben irgendwie Kindergarten, aber so, wenn du dann erwerbsarbeiten willst, wer bringt dann deine Kinder hin oder holt die ab? Weil das fällt halt voll oft dann in die Arbeitszeit rein. Also Care-Arbeit ist extrem unattraktiv. So. Und das wäre halt quasi, also man hätte quasi einerseits Frauen es ermöglichen müssen, zu Erwerbsarbeiten, aber andererseits Care-Arbeit aufwerten müssen. Das hat man halt einfach nicht gemacht. Und das wäre doch jetzt eine Lösung.
Ja.
Also statt zurückzugehen, ne?
Voll.
Also,
aber ich finde so, der interessante Punkt, der eigentlich daran ist ja dann wieder diese rechte Strategie dahinter, die jetzt mal, sage ich mal, zusammenfassend vielleicht sein könnte. Es geht halt um Aufwertung von Sachen oder die Rechten versuchen sich irgendwelche Sachen zu greifen, die irgendwie mit einer Abwertung einhergehen und versuchen so Möglichkeiten anzubieten, die mit einer Aufwertung einhergehen. Also es machen halt, so sage ich mal, so völkische Rechte mit Mutterschaft, ja, und das machen aber auch jetzt solche Ostmullen halt in Bezug auf ihre Ostidentität. Also es geht, und das ist, glaube ich, so eine Gemeinsamkeit, ja schon auch immer um so den Versuch einer Aufwertung.
Oder Beschämung, oder? Also je nachdem, wer man halt ist.
Ja, ja. Und das ist dann natürlich ja auch so eine Art Gemeinsamkeit, dass halt sowohl die Tradwives als auch die Ostmullen ja in diesem Raum, diesem Online-Raum, diesem Internet-Raum so Identitätsangebote ja offerieren, sag ich mal. Also gerade halt so extrem rechte weibliche Identitätsangebote. Und die sind ja beide so gegensätzlich und das ist ja vielleicht, also, oder ich würde sagen, das ist so ein bisschen das Gefährliche auch an diesem Ostmullen-Trend, weil es nämlich auch so eine Lücke schließt. Also während jetzt die Tradwives eher so auf Mutterschaft gehen, machen die Ostmullen so eine ganz gegenteilige Identitätsmöglichkeit nochmal auf. Gerade auch für jüngere Frauen, vielleicht die für die Mutterschaft noch nicht so eine richtige Lösung ist. Oder genau auch Frauen in einfach anderen Lebenslagen, die auch vielleicht ein anderes Selbstbild haben. Also es erweitert so eine Art Angebot an Identität. Also es geht hier auch gerade bei den Ostmullen ja sehr darum, so eine Art Gegenkulturen, so eine Art Dagegensein zu ja offensiv zu zeigen. Und das ist halt auch so eine Feststellung, die wir auch so ein bisschen auch in der letzten Folge gesehen haben, dass es halt auch in gewissen Kreisen, in gewissen Milieus vielleicht so eine Art Jugendkultur eben sich gerade einmal herausbilden ist, dass halt eben dagegen sein und, sag ich mal, alternativ sein mit Recht sein verbunden wird. Und so gerade vielleicht so diese Veränderungen, die auch diesen Ostmullen-Trend nochmal gezeigt haben, ist, dass eben jetzt so Frauen auch so im Mittelpunkt von eben diesem Rechtsein stehen. Frauen in der extremen Rechten. Beim Rechtsextremismus spielt Geschlecht eine große Rolle. Das haben wir bereits, wenn auch eher aus der männlichen Perspektive, in der letzten Folge gesehen. Da ging es ja eben um rechtsextreme männliche Jugendlichen. Der Grund ist, dass es innerhalb der extremen Rechten ganz klare geschlechtliche Rollen gibt. Männer sind dabei die Beschützer und Führer, Männlichkeit ist eher gewaltbereit und dominant und Frauen auf der anderen Seite sind vor allem Mütter und Hausfrauen. Weiblichkeit ist damit vor allem mütterlich und für Versorgung und emotionale Arbeit zuständig. Aber gerade diese sexistischen Zuschreibungen haben dazu geführt, dass rechtsextreme Frauen erst so in den 90ern richtig untersucht wurden. Frauen wurden lange übersehen, sei es jetzt in den Medien, in der Forschung oder ja ganz allgemein in der Öffentlichkeit. Das nennt man in der Wissenschaft die doppelte Unsichtbarkeit. Und damit sind die beiden Klischees gemeint, dass Frauen eben vor allem unpolitisch sind und nicht so gewaltvoll sind wie Männer. Ja, wenn ihr also die letzte Folge gesehen habt und euch erinnert, Gewalt hat bei den rechtsextremen männlichen Jugendlichen echt eine riesige Rolle gespielt. Ja, denn häufig ist Gewalt mit Männlichkeit verknüpft. Also etwa aufgrund der traditionellen Rolle als Beschützer oder auch aufgrund ihrer Sozialisation und eben der Erfahrungen, die sie in den Gruppen mit anderen männlichen Freunden und den Jugendlichen machen. Und ich meine ganz ohne Frage, also rechtsextreme Gewalt ist unter Männern häufiger. Und männlicher Rechtsextremismus zeichnet sich eben deutlich durch so eine Gewaltaffinität auch aus. Aber Frauen in der extremen Rechten zu übersehen oder sie gar als ungefährlich wahrzunehmen, ist selbstgefährlich. Ein ziemlich gutes Beispiel dafür ist Beate Zschäpe. Die meisten kennen ihren Namen ja im Zusammenhang mit dem sogenannten NSU, also dem nationalsozialistischen Untergrund. Das ist eine rechtsterroristische Gruppe, die mindestens 10 Menschen ermordet hat. Und Zschäpe, die Frau, war eben kein Anhängsel, also keine unbeteiligte Freundin, sondern sie war eben Teil des Kerntrios. Und auch wenn sie jetzt die Morde nicht selbst ausgeführt hat, sie hat eben mitgewusst, mitorganisiert und mitgetäuscht. Und was sie eben vor allem effektiv gemacht hat, war genau das, was viele unterschätzen. Nämlich ihr scheinbar freundliches Auftreten und ihre soziale Anpassungsfähigkeit. Also ihre Rolle als scheinbar harmlose Frau. Beispielsweise hat Zschäpe die Wohnung angemietet und sich mit den NachbarInnen angefreundet und war ja das freundliche Gesicht nach außen. Und letztlich hat auch genau das dem NSU unter anderem ermöglicht, jahrelang unauffällig zu bleiben. Nach außen eine ruhige, nette Nachbarin. Und in Wirklichkeit war sie Mitglied eines rechtsterroristischen Netzwerks. Dabei ist auch einfach wichtig zu sagen, Zschäpe ist kein Einzelfall. Frauen in der extremen Rechten übernehmen oft genau solche zentralen Rollen. Nur wirken diese oft anders. Also sie sind Mitwisserinnen, sie halten das Netzwerk zusammen. Ja, sie sind Personen, deren Anerkennung es zu gewinnen gilt. Sie spenden Applaus oder helfen bei der Organisation und strategischen Planung. Dennoch sollten Frauen eben nicht in ihrem Gefahrenpotenzial unterschätzt werden. Denn, wie wir gesehen haben, es ist gefährlich. Sie üben durchaus Gewalt aus, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht direkt an ihr beteiligt sind oder diese ja mit eigenen Händen ausführen. Sondern sie können eben zentrale Rollen bei der Unterstützung der Gewalt einnehmen, die eben frauentypischer sind. Das Problem ist, wir wachsen alle mit bestimmten Vorstellungen von Weiblichkeit auf. Dass Frauen eher friedlich sind, unpolitisch und nicht so zu Gewalt neigen. Und solche Stereotype prägen eben nicht nur unsere Wahrnehmung, sie sorgen auch dafür, dass politische Positionen und Handlungen von Frauen in der extremen Rechten oft übersehen oder verharmlost werden. Letztlich nutzt aber genau das der extremen Rechten. Frauen können nämlich in dieser ja strategisch genutzt werden, denn sie wirken ungefährlicher und werden deshalb manchmal in die erste Reihe gestellt oder ja eben besonders sichtbar gemacht. Ein ja gutes und sehr bekanntes Beispiel ist hier zum Beispiel Alice Weidel bei der AfD. Das ist eine Frau an der Spitze und dennoch macht die AfD antifeministische Politik. Oder auch ein anderes gutes Beispiel aus der extremen Rechten ist eben die größte Kampfsportveranstaltung der neonazistischen Szene. Da wurden nämlich einzelne Kämpfe, Veranstaltungen verboten und daraufhin haben die so ein bisschen ihre Öffentlichkeitsarbeitsstrategie verändert und sich anders einfach dargestellt. Sie haben nämlich angefangen, Frauen sichtbarer in die erste Reihe zu stellen, zum Beispiel auf Social Media. Und das Ziel war eben, das Image ja aufzupolieren und eben harmloser zu wirken. Ja, so ganz insgesamt lässt sich in den letzten Jahren auch so ein Trend beobachten. Und zwar die steigende Sichtbarkeit von Frauen in der extremen Rechten. Und sie wirken halt aktiv und strategisch an zentralen Orten rechter Mobilisierung mit. Sei es jetzt in sozialen Medien, wo sie als Influencerinnen auftreten oder auch auf Streamerinnen. Dort bauen sie eben eigene Plattformen auf, setzen Themen, prägen Narrative. Aber eben auch in Parteien wie jetzt zum Beispiel der AfD übernehmen Frauen führende Rollen. Also als Vorsitzende, Kandidatinnen, ja, oder auch Sprecherinnen. Damit beteiligen sie sich eben aktiv an Hetzkampagnen und tragen rechte Positionen in Talkshows und Parlamente. Besonders perfide ist dabei ihre Rolle in rassistischen Kampagnen. Dort inszenieren sich rechte Frauen oft als sogenannte Kronzeuginnen. Und sie behaupten eben, dass mit der Zuwanderung von Männern automatisch ein Anstieg sexualisierter Gewalt einhergeht. Die Politikwissenschaftlerin Judith Götz hat sich angeschaut, welche Frauenbilder in der identitären Bewegung eine Rolle spielen. Und da unterscheidet sie drei zentrale Typen. Erstens das Bild der Mutter, und die Mutter steht ebenso für den Erhalt des eigenen, also für Nation, Familie, Tradition. Zweitens das sexualisierte Objekt, das für die Schönheit des eigenen steht. Und drittens die Kampfgefährtin. Das ist so eine Mischung aus beiden Rollen, die aber selbst aktiv für das eigene kämpft. Und alle drei Bilder sind aber funktional für die Ideologie und auch das Handeln der Gruppe und werden eben auch strategisch eingesetzt. Interessant ist, dass diese Bilder nicht neu sind, sondern sie stehen eben auch in einer langen Tradition. Und das zeigt zum Beispiel der Kulturtheoretiker Klaus Teweleit, und zwar schon in den 1970ern. Da hat er sich zum Beispiel die Freikorps der 1920er Jahre angeguckt, und auch da gab es so drei weibliche Rollen. Und zwar das der Mutter, der Hure und der Kämpferin. Und das, genau, ist ja so eine Art Neuauflage, was wir eben haben. Und wichtig ist auch zu sagen, allen Frauen ist aber eins gemein. Und zwar in dieser Ideologie der extrem rechten Volksgemeinschaft sollen sie eben nicht nur eigene Kinder großziehen, sondern als Hüterinnen der Rasse für die Nachkommen und die Kontinuität der Gemeinschaft sorgen. Willkommen im Vorfeld rechter Ideologie.
Aber wie würdest du den Ostmull-Trend jetzt einordnen?
Also ich finde ganz deutlich, dass sie sich da eher, also dass die Ostmullen sich selbst da als Kämpferinnen inszenieren. Und das hatten wir schon so am Anfang mit diesem, dass die Männer das aber ja ganz anders sehen und dass sie in der Wahrnehmung eigentlich ja gar nicht so sehr als Kämpferinnen wahrgenommen werden, sondern eher so wieder als, sag ich mal, sexualisierte Objekte. Und da werden sie wieder so als, ja, diese Hüterinnen eigentlich des Schönen wahrgenommen. Und genau, ganz am Ende wurde ja auch nochmal gesagt, dass auf jeden Fall allen Frauen eins gemein ist, dass es so ein bisschen um diese Rolle der Hüterin der Rasse geht. Und das sieht man eben auch bei den Ostmullen, zum Beispiel bei so Hashtags wie Don't Mix. Und das ist
Hashtag
dann eigentlich.
Don't Mix.
Genau, das ist so die Aufforderung, dass du als Frau halt genau eigentlich dann nur weiße Personen daten sollst. Oder teilweise dann auch wirklich nur Leute, die noch nicht mal irgendwie aus anderen europäischen Ländern oder sowas entstammen oder sowas.
Also ich muss sagen, das ist so krass, oder? Weil es ist so offensiv. Also, weil wenn wir jetzt halt die Entwicklungen der letzten 60 Jahre eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg angucken, ne, da würde ich sagen, der Begriff Rassismus oder auch jetzt zu sagen, ey, das war rassistisch, das ist schon ein schwerwiegender Vorwurf. Und auch so alleine dann zu sagen, wir ordnen jetzt irgendwie verschiedene Hautfarben hierarchisch. Das ist ja so offensichtlich rassistisch, dass es nicht mehr salonfähig ist. Also man kann es einfach nicht mehr sagen, wenn mit so Ethnopluralismus, wir tun so, als ob kulturelle Unterschiede so einen krassen Unterschied machen würden. Und dann kommen die heute, 2025, stellen sich hin, sind so, ja, also wir vermischen keine Rassen.
Ich bin auch total an den Nationalsozialismus erinnert und finde halt, das klingt so ein bisschen wie dieses Rassenschande-Konzept.
Ja, komplett. Also es ist doch eigentlich dasselbe, oder nicht? Also ja, voll. Ja. Welche Rolle spielen die Ostmullen für die Rechte?
So Ostmullen und ja auch die Frauen allgemein werden ja eben gezielt von der extremen Rechten genutzt und so Influencerinnen gerade ja gerne auch nach vorne gestellt. Und ich finde so ein Beispiel aus der extremen Rechten macht es eigentlich ganz deutlich. Das ist nämlich was Martin Sellner, das ist der Kopf der identitären Bewegung eben, was der so über Ostmullen sagt.
Die Identitäre Bewegung oder IB ist eine europaweite aktive, jugendlich geprägte Strömung innerhalb des rechtsextremen Spektrums, die sich offiziell von traditionellen neonazistischen Gruppierungen abgrenzt. Sie strebt eine ethnisch und kulturell homogene Gesellschaft an, die durch eine angebliche Bedrohung, einem großen Austausch, durch Migration und Globalisierung gefährdet sei. Die IB verfolgt gezielt eine moderne Inszenierung und setzt auf öffentlichkeitswirksame, symbolische Aktionen wie Banneraktionen, Flashmobs, Social-Media-Kampagnen und performative Proteste, um besonders junge Zielgruppen zu erreichen. Die Bewegung versucht, eine Normalisierung rechtsextremer Positionen im öffentlichen Diskurs zu erreichen, ohne dabei offen neonazistisch aufzutreten.
Also er hat so eine Art, also er macht immer so Audioanalysen, wo er auch so ein bisschen podcastmäßig so ein bisschen quatscht. Und in so einer Audioanalyse hat er dann diesen Ostmullen-Trend als metapolitischen Durchbruch oder Erfolg gefeiert.
Rechte Metapolitik ist der Versuch, langfristig kulturelle und sprachliche Deutungshoheit zu gewinnen, also Einfluss auf Denken, Sprache und Werte, bevor es um Macht im Parlament geht. Statt offensiv Politik zu machen, will sie das Denken verändern, Begriffe umdeuten und gesellschaftliche Grundhaltungen nach rechts verschieben. Sie wird besonders durch die neue Rechte propagiert, oft mit Bezug auf linke Theoretiker wie Gramsci, aber ideologisch entkernt und verdreht. Strategie ist es, eine Gegenöffentlichkeit und Raum zu erobern, zum Beispiel durch rechte Trends wie die Ostmullen. Ziel ist die kulturelle Hegemonie. Wer die Begriffe kontrolliert, kontrolliert das Denken und damit auch politische Macht.
Und unter anderem halt hervorgehoben, dass diese Ostmullen Rechtssein normalisieren würden. Also ganz klar, darüber haben wir ja schon gesprochen. Frauen geben dem Ganzen oft ein freundlicheres Gesicht. Sie wirken irgendwie ja gewaltloser. Und ich meine, auch die Videos, die wir so gesehen haben, auch wenn die so viel offene Symbolik und so weiter benutzen, finde ich es doch nochmal zugänglicher, weil es sind halt dann trotzdem irgendwie junge Frauen, die da im Mittelpunkt stehen. Neben diesem Normalisierungseffekt, genau, es ist halt einfach super niedrigschwellig und gibt ja auch so ein Gefühl davon, dass es vielleicht eine größere Bewegung ist, als die Bewegung tatsächlich ist. Und Martin Sellner behauptet, oder er nimmt es sozusagen auch als Beleg dieser Ostmullen-Trend, dass da gerade auch so eine Art Vibe-Shift stattfindet. Also das ist ja sein großes Ziel eben, dass sich kulturell ja was ändert und das Rechtssein eben, ja, sag ich mal, trendy oder normaler wird und so weiter. Und dass jetzt Frauen anfangen, offensiv rechts zu sein, nimmt er eigentlich als Beleg dafür, dass ja Rechtssein gerade on woke ist, sag ich mal. Und so auch so die letzten Umfragen und so ganz generell wird ja oft davon gesprochen, dass es so eine Art Gaps, eine Lücke zwischen Männern und Frauen gibt, gerade ja jungen Männern und jungen Frauen, nämlich dass Frauen progressiver sind und Männer so ein bisschen rechter oder auch konservativer oder liberaler und so weiter. Und wenn jetzt anfangen, Frauen rechts zu sein, nimmt er das als Beleg, dass Rechtssein jetzt Mainstream geworden ist. Und die Begründung ist besonders wild. Und zwar geht es darum, dass Frauen sich immer eigentlich dem Mainstream eigentlich anschließen. Also dass Männer sind so die Trendsetter, die sind so avantgardistisch und die geben den Weg vor, weil genau, die sind halt mutiger, die sind selbstbewusster, die sind ja auch die Führer im rechten Denken. Und genau, Frauen schließen sich denen dann an. Und er gibt da auch so ein paar ziemlich krasse, in meiner Meinung total absurde Beispiele, wie zum Beispiel dass Frauen ja auch zum Beispiel in Kriegszeiten sich, wenn dann der Krieg verloren wird, der Besatzermacht anschließen würden.
Was? Genau. Das stimmt ja einfach nicht. Ist ja einfach, oder
also ist ja absurd. Dazu jetzt keine krassen Zahlen, aber letztlich finde ich es auch immer total spannender, sich zu fragen, was eigentlich ja auch die Möglichkeiten sind, die eine Person hat. Und ja, wenn Frauen komplett halt irgendwie keinerlei Ressourcen haben, selbst irgendwie an Macht zu kommen, natürlich sucht man sich dann halt irgendwelche Möglichkeiten und so weiter. Ja. Und er hat auch noch ein anderes Beispiel genannt, nämlich die Partei Die Grünen. Nämlich solange die Grünen halt so eine Art Underground-Partei waren und noch nicht so erfolgreich, war es eine Männerpartei. Und die Frauen haben sich halt erst angeschlossen, als die Grünen erfolgreicher waren. Ja. Und dadurch leitete halt diese Funktion von Frauen sozusagen als kultureller Seismograf ab, sagt er selbst. Ja. Nämlich die zeigen an, was gerade im Kommen ist.
Also ist ja schon auch interessant, weil das ist ja, also da bin ich mir hundertprozentig sicher, das ist einfach falsch. Die Grünen waren ja so ursprünglich so eine Protestbewegung, ne? Vor allem aus Jugendlichen oder dann auch Studis und so. Und dann jetzt so zu tun, ja, das haben halt Männer gemacht und jetzt sind die erfolgreich, aber weil Männer das halt gegründet haben, so, hä? Also es macht einfach gar keinen Sinn, das ist einfach falsch. Und es ist halt jetzt natürlich dieses klassische antifeministische rechte Narrativ, so, du hast halt Männer, die geben so, also die sind halt so der aktive Part und Frauen, die laufen da so, die watscheln so hinterher, die sind das Passive und müssen da irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, also haben eigentlich ja so gar keinen aktiven Part.
Ja, und es wird sogar noch absurder bei Martin Sellner. Und zwar, also warum er die Ostmullen auch so toll findet, ist, weil sie, ja, die Rechte hat ja auch ein Frauenproblem. Die haben so wenige Frauen. Und wenn jetzt so hübsche, minderjährige, ja, attraktive Frauen sich im Internet zeigen, kann das ja auch wieder die rechte Szene attraktiver für Männer machen. Also,
ach so, dass man ja quasi dann so heteronormativ denkt, ja, Männer, die wollen ja eh nur das eine. Und dann haben wir jetzt attraktive Frauen und dann ist ja auch schon wieder komplett absurd.
Ja, so denkt halt Martin Sellner. Und er geht sogar so weit zu sagen, dass er denkt, dass sogar linke Männer dann zu Rechten wechseln können, wenn linke Männer sehen, was für tolle Frauen es da in der Rechten gibt.
Ja, super.
Die sind nämlich auch, die tun sich zum Beispiel ja nicht so für Tamponsteuer oder für so Sachen wie das Recht auf Abtreibung einsetzen.
Also die sind nicht so nervig. Also so, das wird ja dann immer so getan, so, ja, irgendwie Frauen wollen sich jetzt irgendwie politisch oder so an der politischen Agenda beteiligen, ne? Dann sind die nervig und ich finde es halt so faszinierend, weil das ist ja was Männer eigentlich so on a daily machen. Also sich irgendwie politisch äußern, politisch engagieren und dann macht eine Frau mal einmal den Mund auf und sagt sowas wie, ich will einfach nicht so viel für Tampons bezahlen, weil ich es mir einfach nicht leisten kann. Das ist doof, weil ich muss das halt, ich blute halt, so was soll ich machen? Und dann so, ja, die ist voll die Nervige. Hä? Also das ist, für mich ist es so absurd und lasst es euch nicht sagen, lasst euch da nicht beschämen, lass du dich bitte auch nicht beschämen. So, es ist einfach cool, wenn Frauen aufstehen und sowas machen und die wollen es uns irgendwie so verkaufen als, ja, total nervig. So, nee, machen die doch auch. Bei denen nervt es doch auch niemanden. Also, ich werde schon wieder wütend. Theresa Lehmann sieht auch den zentralen Aspekt der Metapolitik und ist auch der Meinung, dass das Ganze eventuell von den Medien aufgebauscht wird und so letztendlich auch den Rechtsextremen nutzt.
Also, ich würde sagen, eigentlich in dem Moment, wo ich in einem Artikel gelesen habe, dass Martin Sellner das als großen metapolitischen Erfolg von rechts deklariert hat, müsste man eigentlich direkt stutzig werden, wie groß das Phänomen überhaupt ist oder ob man wirklich von einem Trend sprechen kann. Ich habe das über die Medien kennengelernt und gar nicht so sehr über TikTok. Auch das ist immer schon so ein Indikator dafür, dass man erstmal kritisch nachschauen sollte, um was handelt es sich denn jetzt tatsächlich. Ob wir jetzt von einem Trend sprechen können, würde ich sagen, schwierig, weil die Blase an sich so klein ist, dass, if anything, ist es ein Mikrotrend und das wird gerade in der Besprechung, glaube ich, ein bisschen größer gemacht, als es dann tatsächlich ist.
Ja, und so Frauen, sag ich mal, extreme Rechte, ist ja auch wirklich so ein Thema für sich. Und also nicht nur Martin Sellner und das Internet auf X haben jetzt ja Recht oder Frauen für sich entdeckt, sondern das lässt sich auf jeden Fall auch noch so in anderen Umgebungen finden. Zum Beispiel auch in Parteien, also in rechtsextremen Parteien. Und da habe ich auf jeden Fall auch noch so ein paar Videos mitgebracht und die können wir uns auch nochmal anschauen.
Es fängt ja schon mal gut an mit dieser Schrift. Okay, dann fange ich mal an. Weiblichkeit. Und dann erstmal so ein Feld. Ich pflücke jetzt Blumen. Weiblichkeit ist nicht laut, sie ist leise wie der Mond und doch lenkt sie die Gezeiten.
Nein!
Was ist das? Ja, das ist so, das erinnert mich voll an so, manchmal kann man doch so Schilder kaufen mit so Küchenweisheiten und dann wird doch immer so gesagt, so, ja, die Frau ist ja die eigentliche Herrin, so, die alles so im Hintergrund bestimmt, aber eigentlich ist man voll unfrei. Und das ist jetzt so genau derselbe Satz, nur ein bisschen umgeschrieben. Also so, sie hat schon leise zu sein, aber sie ist ein bisschen wie die Gezeiten. Hä? Das hat doch gar keinen Sinn irgendwie.
Ja, ich finde, das ist ja auch wieder so dieses, Frauen sind irgendwie. Also erstens geht es ja vor allem um solche biologistischen, natürlichen Geschlechterunterschiede. Also Männer sind irgendwie so und Frauen sind irgendwie so und Frauen sind dann irgendwie ruhig und Frauen sind so mit so einer Natur verknüpft. Also ich finde so diese ganze Inszenierung erinnert mich eigentlich wieder eher so an so Tradwives.
Ja, komplett. Auf jeden Fall. Weil es auch irgendwie so dezenter ist, ne? Also
ich finde auch das Outfit total krass.
Da habe ich jetzt gar nicht so krass drauf geachtet. Ist einfach ein langer Rock.
Oder? Genau, es ist einfach so ein langer Rock und es ist halt auch so diese Frisur. Also es sind halt immer so diese sehr langen Haare und so weiter. Und es ist halt auch so eine ganz klassische, sag ich mal, völkische Inszenierung von Weiblichkeit.
Und das ist ein Video vom Mädelbund Sachsen. Was ist denn der Mädelbund?
Also der Mädelbund, und genau das ist ja eigentlich auch, also das ist so ein bisschen der Punkt, was ich auch so interessant und auch so schwierig finde, ist, dass eben Frauen einfach ja genutzt werden, um für die rechte Szene auch zu werben. Das ist im Endeffekt gerade ein Werbevideo, das eben für diesen Mädelbund wirbt. Und der Mädelbund ist eigentlich so die Frauengruppe von der JN, also von den jungen Nationalisten. Das ist so ja eigentlich die Jugendorganisation von der Partei Die Heimat, was halt früher die NPD ist. Was ich aber auch ein bisschen witzig finde, ist, dass, also ich persönlich würde sagen, es ist nicht so erfolgreich. Also weder posten die besonders viel Content noch, ich habe mir so ein bisschen die Followerinnen angeguckt, es sind jetzt tatsächlich nicht nur Frauen und die sind so relativ, ja, die sind nicht so aktiv, um ehrlich zu sein. Mhm. Und da werden zwar immer wieder so Frauen in den Mittelpunkt gestellt und man sieht immer wieder Frauen auf dem Video, aber ich glaube, da gibt es einfach nicht so viele Frauen. Ich habe noch so ein paar Beispiele mitgebracht.
Ach so, soll ich einfach mal weiter? Mhm. Weiblichkeit statt Feminismus. Okay, geh mal rein. Der Sound. Von welchem Film ist dieser Sound? Den kennt man doch, oder?
Vielleicht irgendein Disney-Film? Ich weiß es zum Ehrlichsein gar nicht.
So
Disney-Film. Vielleicht Bambi oder sowas? Ich weiß es nicht.
Oh, meine Güte. Mein Puls geht wieder hoch.
Ja, also vielleicht so ein bisschen die Zusammenfassung von dem, was wir auch in allen drei Videos ja eigentlich sehen und beobachten können, ist ja so, so eine Inszenierung von Naturverbundenheit. Also es sind ja bei allen drei Videos so klassisch völkisch angezogene Frauen mit so langen Röcken. Ich finde, es sieht sogar ein bisschen bäuerlich aus.
Ja,
und die laufen voll so durch die Natur und genießen so die Natur und es ist so ruhig, es ist eine total entspannte Atmosphäre. Ja, es werden Blumen gepflückt. Es sieht super harmlos, unschuldig und schön aus. Also.
Ja, es sieht schon so aus wie so, keine Ahnung, ich hatte drei stressige Wochen, jetzt mal so Bock, ein bisschen in die Natur zu gehen. So, dann habe ich Lust.
Zum Mädelsbund.
So. Ja, absolut. Die geben mir sowas. Nee, aber was ich irgendwie, jetzt muss ich gerade an ein Interview denken, das ich mal gegeben habe für so Schülerinnen. Die haben mich interviewt, auch so gerade zu so Trends und so, ne? Und hinterher habe ich so gemerkt, die haben mir eigentlich viel mehr zu sagen als ich denen, weil die natürlich auch in der Schule sind und Sachen mitbekommen. Und die haben auch erzählt, bei denen an der Schule ist es so trendy, auch so wieder lange Röcke zu tragen und sich so zu verhüllen und so. Und dass es wohl auch wirklich einige Schülerinnen gibt, die dann so gesagt haben, ja, ich will mal eine Tradwife werden oder ja, ich will mal irgendwie so wieder so traditionell dann Rollenbild haben und so. Und das, also ich habe es gar nicht verstanden, weil bei mir früher war Politik noch gar kein Thema in der Schule. Es gab so ein paar Leute, die das cool fanden und der Rest ist so, weiß ich auch nicht, wir haben halt Quatsch gemacht so, aber wir haben jetzt nicht irgendwie gesagt, ja, ich bin rechts und will lange Röcke tragen. Also und das genau sowas macht es doch, oder? Also da hast du irgendwie junge Frauen, die sich so präsentieren und dann sehen das irgendwelche Jugendlichen, sind so, ah, das ist ja voll schön, das will ich auch und dann machen die das einfach nach, so.
Ja,
voll
zumal ja auch diese Videos, also wenn ich dich jetzt fragen würde, was ist daran rechtsextrem?
Die Schrift.
Es gibt Hinweise. Ja. Aber jetzt so ein, sag ich mal, ungeschultes Auge würde es vielleicht nicht sehen. Also genau. Und klar, also es gibt zum Beispiel in dem einen Video, es haben Ende ja diese Trommel abgebildet und das ist eben auch so ein Emoji, das halt eben auch gerade so die jungen Nationalisten total oft nehmen.
Das Trommel-Emoji-Ding.
Genau, das Trommel-Emoji-Ding. Also so, ich denke mir, das liegt daran, weil die ja auch gerne so kleine Aufmärsche inszenieren und so völkische kleine Festchen feiern, irgendwie so Sonnenwendfeuer. Das finde ich dann schon auch einen krassen Kontrast, dass jetzt in diesem einen Video vom Mädelbund, wo der Mädelbund eben für sich wirbt, dass da so einerseits diese total perfekte, natürliche, ja reine, unschuldige Atmosphäre erzeugt wird und dann wird da halt für so eine, ja, extrem rechte Jugendorganisation geworben.
Yeah.
Und dieses dritte Video, das mit der Schrift, was du ja auch meintest, da steht ja This and a Snow White Family.
Mhm. Soll ich jetzt was dazu sagen?
Genau, da haben wir auch schon so viel drüber geredet. Schon wieder halt so dieses Frauen sind dafür verantwortlich, dass diese Volksgemeinschaft rein bleibt, dass man, dass die sich eben nicht mixen und so weiter. Und das ist auch wieder so ein Kontrast, finde ich. Einerseits so eine Bild-Textschere irgendwie. Und genau deswegen werden hier diese Filmchen auch gemacht. Das ist halt einfach astreine Propaganda.
Ja, voll. Also ich glaube auch, wenn ich jetzt nicht das Wissen hätte, das ich jetzt heute habe, so sagen wir, ich wäre jetzt, keine Ahnung, 17 oder so und sehe das, dann hätte ich jetzt, glaube ich, nicht so direkt erkannt, dass alleine dieses Buzzword so Weiblichkeit da hier in den Kontext gesetzt wird, der wirklich problematisch ist.
Es ist halt so super anschlussfähig und es ist halt auch schon auch so ein Missverständnis, finde ich, in Bezug auf Feminismus, weil ja auch so künstlich eigentlich ein Widerspruch hergestellt wird zwischen Weiblichkeit und Feminismus, der de facto gar nicht existiert. Also es ist einfach kein Widerspruch, feministisch und weiblich zu sein. Ja, und diese Textbildschere zeigt sich ja, finde ich, vor allem gerade eigentlich darin, dass eben diese heile Welt mit so einer super rassistischen Aussage in Zusammenhang gebracht wird.
Aber komplett rassistisch. Also
genau, dieses eine schneeweiße Familie ist halt so hardcore rassistisch, weil es natürlich erstmal überhaupt so einen Begriff von Rasse aufmacht, der natürlich per se schon problematisch ist. Und dann natürlich gleichzeitig impliziert wird, dass halt auch nur weiß richtig und so weiter ist. Und
ja, und dass es auch ein Goal ist. Also das ist ja auch ein Kontext von diesem Trend, so this end ist ja so ein Social-Media-Trend. Normalerweise macht man sowas wie, man zeigt irgendwie, keine Ahnung, Italien und dann sagt man this end iced matcha latte oder so. Also das ist ja eigentlich, ist es ja so ein Go-To, das ist was Erstrebenswertes, was Cooles, irgendwie Lifestyle und so, und dann sagt man halt Snow White Family, so als wäre das halt in irgendeiner Weise erstrebenswert, und das ist halt so genau dieses extrem Rassistische darin.
Ja, es ist schon ein bisschen widersprüchlich, weil warum sollten Frauen, sag ich mal, in so einer eigentlich ja frauenfeindlichen Umgebung sich einfinden und für sich einstehen? Und klar, wir könnten jetzt auch einfach so sagen, na gut, das ist halt alles aufgebauscht, das sind halt alles Männer und so weiter. Aber das stimmt halt auch nicht so ganz. Und es gibt ja wirklich auch Frauen, die selber sich engagieren und eben auch in vorderster Reihe kämpfen und aber auch so nach vorne gestellt werden. Das ist gerade auch eine Sache in der identitären Bewegung, ein großes Ding, die ja sich ja gerade so eine Art bürgerlichen Anstrich geben will. Und ich habe da auf jeden Fall ein Beispiel mitgebracht. Das ist eine, sie würden sich wahrscheinlich als Feministen oder als Feministinnen bezeichnen. Mhm. Die heißen Lucreta und vielleicht hier mal ein Bild.
Da sind dann so Frauen in wie so einer Demo-Bewegung und die halten halt so ein bisschen zu gut gelaunt, meiner Meinung nach, Schilder hoch mit Remigration schützt Frauen. Also schon auch direkt wieder ein eigentlich auch mal, glaube ich, unsagbares Wort gedroppt, Remigration. Und dann natürlich halt auch, ja, dieses Narrativ, ja, irgendwie die ausländischen Kulturen, sagt man ja jetzt inzwischen, die haben halt andere Werte und deswegen sind da die Männer so schlimm und so. Und das ist natürlich nicht wahr. Also wenn wir auf unsere eigene Kultur gucken, dann sehen wir, also Frauen werden vor allem oder haben vor allem in dem Bereich, wo sie eigentlich am meisten Schutz verdient hätten, nämlich im privaten Bereich, am wenigsten Schutz.
Ja, und so diese, genau diese Frauengruppe versuchen ja eigentlich so ein bisschen so diesen Begriff der Feministin für sich zu nutzen, weil sie sich selber so positionieren. Sie tun halt so, als wären sie, sag ich mal, die Einzigen, die die Probleme beim Namen nennen. Also zum Beispiel sexualisierte Gewalt oder auch Femizide und so weiter. Und ich finde sogar, also ein Satz hier finde ich besonders interessant, also ist jetzt ein Zitat. Während linke Feministinnen sich dieser Tage gerne für die Rechte von Flinterpersonen einsetzen, also nicht nur für Frauen, sondern auch jene, die sich nur so fühlen und außerdem Männer pauschal als Gewalttäter abstempeln, möchten wir das Kind beim Namen nennen. Also das ist halt schon wieder auch dieser Diskurs, dass, sag ich mal, die anderen Feministen sich um die falschen Probleme kümmern würden, nämlich zum Beispiel um Rechte für Queere oder auch eben transgeschlechtliche Personen. Also und sie setzen sich eben wirklich für die Probleme für Frauen ein. Und auch so dieses, ja, man schützt ja fast sogar die eigenen Männer eigentlich. Also so, sag ich mal, die deutschen Männer sind eben nicht das Problem, sondern es sind die anderen. Also es wird eigentlich das Problem total externalisiert und ethnisiert.
Ich finde es halt auch so krass in dem Zusammenhang, wie unzufrieden diese Kreise ja mit der letzten Bundesregierung waren. Und wenn man sich dann die Zahlen anschaut, sieht man, dass die Bundesregierung sogar so von, also im Vergleich zu den Regierungen davor, die strikteste Migrationspolitik gehabt hat. Und wenn man sich das einmal vor Augen führt, dann wird halt ganz schnell klar, okay, vielleicht ist das halt eigentlich gar nicht unser Problem. So, ja. Aber und so weit wird nicht gedacht, leider.
Ja, oftmals wird ja dann auch so eine Kriminalstatistik herangezogen und die wird dann ja oftmals auch falsch gelesen einfach. Und auf Basis dieser Zahlen werden dann auch so die Fake News weiterverbreitet. Ja. Und eigentlich gibt es halt so wissenschaftlich gesehen ganz klare Belege dafür, dass eben nicht Herkunft oder Kultur bestimmt sind für, ich sage jetzt mal, das Maß an Gewalt, sondern dass vor allem halt soziale und ökonomische Faktoren sind.
Ja, komplett. Also das ist ja auch, wenn man jetzt die BKA anschaut, dann kommt ja auch immer so, ja, das ist hier der Indikator, aber ist halt nur eine Hellfeldstudie. Also sind nur die Sachen, die auch tatsächlich bei der Polizei landen und dann, was also ist auch ein Detail, das auch immer ausgelassen wird, sind auch nur die Anzeigen. Also es ist nicht, es wird quasi nicht aufgelistet, wer am Ende wirklich verurteilt wird, sondern es wird aufgelistet, wer quasi im System reingekommen ist, wegen welchen Sachen, so, ne? Mm. Und das, also so, da kann man anfangen zu diskutieren, aber oft, wenn ich dann mit Leuten spreche, auch auf Social Media und so, es hat so gar keinen Sinn. Also halten wir jetzt einmal fest. Der Ostmullen-Trend, der ist eigentlich geradezu mickrig. Der wird aber auf X, ehemals Twitter, extrem aufgeblasen. Ziemlich sicher passiert es auch aus strategischen Gründen. In dem Trend werden Frauen nämlich nicht wie eigenständige Subjekte behandelt. Und kulturelle wie symbolische Bedeutungen stehen ganz klar im Fokus. Männliche Jugendliche, die müssen tatkräftig und aktionsorientiert sein. Frauen auf der anderen Seite, die werden aus der Male Gaze, also aus dem männlichen Blick, dargestellt. Ihre Videos entstehen zu Hause, im Kinderzimmer oder vor dem Badezimmerspiegel. Es gibt zwar kleinere Gruppen, wie zum Beispiel den Mädelsbund von der JN oder DST Frauen, aber die sind eigentlich nicht so aktiv oder auch nur beliebt. Und alles, was sie ausmacht, sind einige wenige aktive Männer in den Kommentarspalten von Videos, die das Aussehen von Frauen loben und ihnen sagen, dass sie noch echte und tolle Frauen sind. Vermeintlich, versteht sich. Für ihre Ideologie braucht die extreme Rechte Frauen so dringend, spätestens für die Kontrolle von Reproduktion. Aber, und das ist ziemlich bitter, es haben echt wenige Frauen überhaupt Bock drauf. Und da braucht man dann natürlich aufgebaute Trends, um das dann trotzdem irgendwie noch zu inszenieren.
Warum ist die extreme Rechte attraktiv für Frauen?
Männer und Frauen sind also ganz verschieden in ihrer Freiheit eingeschränkt. Auch wenn das für Männer weit attraktiver dargestellt wird. Sie sollen traditionelle Männer sein, bekommen dafür ein Machtversprechen und müssen auch aktionsorientiert sein. Auch die Gemeinschaft wird eigentlich so ganz gut verkauft. Man bekommt nämlich Orientierung, Sinn, feste Identitäten und dadurch dann auch ein Gefühl von Ordnung und Sicherheit. Für Frauen bleibt allerdings dann nur noch der Zwang zur Reproduktion und Mutterschaft, dass so wenige Frauen sich den Gruppen anschließen, liegt ganz sicher auch daran, dass es der Idee von Freiheit widerspricht, wenn Frauen eben nicht über ihr Leben oder ihren eigenen Körper entscheiden dürfen. Und noch dazu sind sie ganz schwerer sexualisierter und körperlicher Gewalt ausgesetzt. Vor allem, weil solche Übergriffe dann oft nur in Kombination mit Migration überhaupt erwähnt werden, obwohl so gut wie alle Täter aus dem nahen persönlichen Umfeld kommen. Warum aber gibt es sie trotzdem, rechte Frauen? Was macht die extreme Rechte für Frauen überhaupt attraktiv? Selina, du hast dich ja so ein bisschen mit der Frage auch schon auseinandergesetzt. Und ich musste jetzt die ganze Zeit über an ein Buch denken, das ich mal gelesen hatte. Da geht's, also in dem Buch ging es nicht darum, aber in einem kleinen Ausschnitt ging es um so ein psychologisches Krankheitsbild, in dem Frauen angefangen haben, so dieses Ideal von der Mutter oder der Hausfrau wirklich bis ins allerletzte Detail richtig perfekt nachzuahmen. Und ich glaube, ein ganz gutes Beispiel dafür ist Bree Van de Kamp von Desperate Housewives, falls du sie kennst. Und da, also quasi geht es dann darum, wenn man dieses Krankheitsbild hat, dass man Kontrolle und Ordnung so sich einfach aneignet, obwohl man ja eigentlich total unfrei ist. Und das wäre jetzt nämlich auch meine Frage, nämlich könnte Rechtsextremismus letztendlich für Frauen auch ein Weg sein, wieder ein Gefühl von Ordnung und Kontrolle zurückzuerlangen?
Ja, definitiv. Ich glaube, so ein Punkt, der immer auch attraktiv an der extremen Rechten ist, ist ja auch dieses Ordnungsversprechen und ja auch so eine Art von, so ein Gefühl von Sicherheit und so weiter. Und genau, gerade zu Krisenerfahrungen, ich meine, wir hatten mit Corona jetzt ja so ein paar Sachen oder auch so eine Überforderung mit dem Alltag, schwere Lebenslagen, wie zum Beispiel, wir hatten es ja auch schon, dass zum Beispiel so ein Hashtag bei einem Video ja Single Mom war oder ja auch genau unsere Theorie, dass das teilweise auch so ja prekäre Frauen sind und so weiter. Das heißt, die sind halt auch so ein bisschen auf der Suche nach Halt und Sicherheit. Und das macht Frauen dann auch anfällig für genau solche Weltbilder, sag ich mal. Und das Attraktive an der extremen Rechte ist ja eben diese ganz klare, feste Rollenaufteilung. Also dieses ganz klare Weltbild ja auch. Also das geht natürlich vom Geschlecht aus. Also sowohl Männer und Frauen haben so eigene, ja, haben so eigene Aufgaben und es hat natürlich auch eine große Sinnhaftigkeit, die das verspricht. Also, und auch wenn möglicherweise eine Menge Nachteile damit einhergehen, kann es trotzdem eine enorme Aufwertung sein, sich selbst irgendwie als Mutter zu verwirklichen oder auch diese Rolle der Hüterin der Rasse und so weiter. Oder auch dieses Bild der Kämpferin. Also es gibt halt ganz klare Rollen, Weltbilder, Feindbilder und auch Aufgaben, die damit einhergehen.
Ja, mega spannend auch und irgendein Teil in mir kann auf jeden Fall das auch nachvollziehen, wenn ich alle negativen Seiten davon ausblende.
Was du auch schon bei den Männern meintest oder bei männlichen Jugendlichen, es gibt ja auch so ein Versprechen von Gemeinschaft. Und das gibt es ja auf jeden Fall dort auch. Und es gibt halt auch die Möglichkeit, sich so abseits von ja von so anderen politischen ja Umgebungen, die möglicherweise so ein bisschen schwieriger auch sind. Und zum Beispiel jetzt irgendwie als Frau in die Politik zu gehen, ist ja auch nicht ganz leicht. Und so diese rechte Szene verspricht ja auch einen leichten Einstieg. Ich muss da zum Beispiel an diese RTL-Doku denken, wo diese Reporterin sich so versucht einzuschleichen. Und so eine Sache, die bei mir vorhängen geblieben ist und ich so erschreckend fand, wie schnell die da aufgenommen wurde. Halt fast mit Handkuss eigentlich. Also es gibt ja auch so ein bisschen dieses Versprechen an Frauen so, hey, hier kannst du einfach mitmachen, hier gehörst du dann zu uns.
Dann würde ich sagen, blicken wir einmal kurz in die United States of America. In den USA haben nämlich vor allem weiße Frauen Donald Trump gewählt. Was mich sehr schockiert hat, aber da natürlich auch die Frage, inwieweit spielt eigentlich die ethnische Zugehörigkeit oder auch Rassifizierung von Frauen oder Männern da eine Rolle?
Also, dass Rassismus eine Rolle spielt, haben wir schon bei Lucreta gesehen. Also ganz offensichtlich nutzen diese Frauen Rassismus auch und sind selber rassistisch. Und den Nutzen, den sie daraus ziehen, lässt sich eigentlich relativ einfach auf die Formel bringen. Ja, wer andere abwertet, kann sich selbst aufwerten. Und so diese Abwertung von anderen, also in dem Fall halt eben migrantifizierten oder rassifizierten Menschen, bedeutet auch eben eine eigene Aufwertung. Und warum jetzt also wirklich Frauen ja da mitmachen? Also sie profitieren halt also unter anderem auch von so Ungleichheit, wenn sie eben bereit sind, andere zum Beispiel halt ja Migranten selbst auszuschließen.
Also dass quasi weiße Frauen sich denken, eigentlich in der Hierarchie komme ich direkt nach dem weißen Mann. Und dann kann ich das auch irgendwie ausnutzen. schon krass. Und trotzdem ist ja auch in diesen Szenen Sexismus oder Frauenhass, Misogynie schon sehr weit verbreitet. Und ich bin ganz ehrlich, also es passt für mich in meinem Kopf. Ich kriege das irgendwie nicht zusammen und frage mich da schon, wie entsteht es, dass Frauen sich trotz diesem extremen Frauenhass innerhalb der Szene dort anschließen und dann auch hinter dieser Szene stehen?
Also so einen Punkt hatten wir auch schon in Bezug, glaube ich, auf Rassismus so ein bisschen besprochen. Also zum Beispiel Sexismus oder auch Gewalt wird halt externalisiert und auf andere projiziert. Also so über die eigene Gewalterfahrung, vielleicht auch mit, ja, im Nahumfeld wird dann eben nicht gesprochen, sondern das Problem wird genau ethnisiert, zum Beispiel in dem Beispiel. Und wenn wir jetzt so ein bisschen mehr, weniger auf diese vielleicht individuelle Ebene gucken und so ein bisschen mehr auf so eine Art, ja, systemische oder strukturelle Ebene, würde ich gerne nochmal über den Begriff von Misogynie sprechen. Mhm. Also wir haben ja in der ersten Folge von dem Podcast schon mal versucht, so ein bisschen Misogynie und Sexismus und Antifeminismus zu erklären. Und ich finde, da merkt man aber auch ganz gut, wie Misogynie so wirkt. Und zwar kann man halt Misogynie auch als so ein gesellschaftliches System verstehen. Also klar, es bedeutet Frauenhass und Misogynie wendet sich natürlich gegen Frauen und bedeutet natürlich auch, dass, ja, man hassvoll gegenüber Frauen ist. Aber es ist halt auch so ein, ja, so ein Ordnungssystem, das ja uns alle so ein bisschen prägt und auch Frauen prägt. Und so in diesem System, zumindest laut der Philosophin Kate Main, ist es so, dass Frauen so eine Rolle der Gebenden bekommen. Also Gebende in Bezug auf, ja, vielleicht so sowas wie sexuelle Verfügbarkeit, emotionale Arbeit, so ein bisschen auch so dieses Prinzip, was wir jetzt auch bei den Tradwives gesehen haben. Also sie geben halt ganz viel. Wenn jetzt aber Frauen sich so ein bisschen dieser vorgegebenen Rolle der Gebenden auch verwehren und zum Beispiel Kritik üben, also zum Beispiel Kritik an Care-Arbeit und so feministische Positionen einnehmen, dann werden sie dafür halt sanktioniert. Also es kann zum Beispiel, sie können beschimpft werden und so rechte Frauen machen sich, oder was heißt, sie machen sich das zu eigen, aber sie biedern sich eigentlich diesen Strukturen an, indem sie eben nicht meckern, nicht aufbegehren gegen das Patriarchat und gegen so patriarchale Strukturen, sondern sie ordnen sich halt aktiv eben auch so Misogynie und so weiter unter, werden dafür aber halt nicht bestraft, sondern sogar noch belohnt. Also das hatten wir schon so ein bisschen, dass sehr viele Männer ja diesen Ostmullenkrent und ja auch so Tradwives und so weiter so wohlwollend aufgreifen. Und es ist so genau diese Art von Support, die Frauen halt erhalten, wenn sie sich eigentlich so einem misogynen System unterordnen.
Und der Preis ist dann ganz schön hoch.
Genau, und auch nochmal so ein bisschen auf so einer individuellen Ebene ist es natürlich für Frauen trotzdem auch eine Art Machtgewinn, weil sie halt eine feste Aufgabe haben, auch in der Volksgemeinschaft. Also ihnen kommt halt so diese Aufgabe der Hüterin der Rasse zu. Das ist eine Art Selbstermächtigung und auch das ist halt ein Grund, warum man möglicherweise auch Sexismus und Misogynie so im Umfeld und die Widersprüche ausblenden kann. Vielleicht noch so einen Abschluss, den ich halt einfach auch mega traurig finde irgendwie, was halt auch noch der Preis ist eigentlich für so ein, naja, so eine Unterordnung, ist, dass auch Frauen dann gegenseitig misogyn sein müssen, weil ein Preis, der ja auch gezahlt wird, ist, dass dann ja andere Frauen sozusagen geoutcallt werden müssen. Also es muss halt immer gute und schlechte Frauen geben. Und zum Beispiel so dieses ganze Weiblichkeit statt Feminismus ist halt auch wieder ein Ausspielen von Frauen gegenüber Frauen. Also in der Rechten gibt es halt nur so ein Geschlechterbild, das irgendwie akzeptiert wird. Und wenn man denen nicht entspricht, dann wird man halt Misogynie bestraft.
Ja,
und Frauen machen da eben mit. Sie profitieren davon, aber verhalten sich auch unsolidarisch.
Ja, und am Ende profitieren sie halt auch nicht wirklich davon. Ne? Also das ist ja immer so das Ding, dass man sich dann ein bisschen auch ins eigene Bein schießt.
Ja, also auf so einer gesellschaftlichen Ebene auf jeden Fall. Aber individuell hat es halt durchaus so ein paar Vorteile, nämlich so diese so keine Sanktionen, so eine Art Machtgewinn und ja, so eine Art Aufgabe, die man halt dadurch erhält und so eine Sinnstiftung ja auch.
Ja.
Also ich meine auch so diese Männer, die sehen das ja oder die unterstützen ja so dieses Verhalten und so dieses richtige Frau versus falsche Frau und die richtige Frau wird halt gelobt und da sagt man, wo gibt es solche Frauen und wo finde ich solche Frauen, Traumfrau und so weiter. Und die Frauen, die es halt, die dem halt widersprechen, die werden dann halt beleidigt.
Ja, also klar.
Da wird es dann halt über das Aussehen lustig gemacht und so weiter. Falscher Feminismus. Extrem rechte Frauen und damit eben auch Ostmullen gehören zum Repertoire rechter Strategien. Ja, es geht da eigentlich um diesen Kampf um kulturelle Hegemonie. Denn Ziel der extremen Rechten ist eben kultureller Wandel der Gesellschaft und damit verbunden eine Normalisierung rechter Akteure und Positionen. Und das kann eben auch durch popkulturelle Inhalte und Identitätsangebote erreicht werden. Geschlecht spielt dabei eine große Rolle, bietet die extreme Rechte doch ganz verschiedene geschlechtliche Identitätsangebote. Und dabei ist Geschlecht ja allgegenwärtig. Also für jede Person spielt Geschlecht in irgendeiner Form eine Rolle. Zwar ist die extreme Rechte wie eh und je eine männlich dominierte Szene, Frauen werden aber mitunter bewusst in die erste Reihe gestellt und sichtbar gemacht. Eben auch, um die rechte Szene für Männer attraktiver zu machen. Frauen werden so gewissermaßen zu Lockvögeln. Aber der Preis ist eben die Sexualisierung und Vermarktung von Frauen. Also ich finde, das sieht man auch ganz gut bei diesem Ostmullendienstag. Also da sind halt wahrscheinlich deutlich ältere Männer und posten eben Videos von minderjährigen jungen Frauen auf X und kommentieren und bewerten diese. Ich finde das eigentlich richtig eklig. Und was man eben auch ganz gut sehen kann, sind, dass diese Klischees wie das unpolitische Mädchen und die friedfertige Frau die Szene eben weniger gefährlicher wirken lassen. Ja, und als Fazit, Frauen sind eben nicht nur Opfer patriarchaler Verhältnisse und männlicher Gewalt, sondern eben auch Mittäterinnen und mitunter sogar Profiteurinnen rassistischer und queerfeindlicher Verhältnisse. Für die Frauen selbst kann es individuell Aufwertungen halt bedeuten. Sie können eben so männliche Anerkennung erhalten und damit kann die Hinwendung zur extremen Rechten auch eine Art Bewältigungsstrategie eben gegen Verunsicherung in der Gesellschaft und aber auch im eigenen Leben sein. So, für diese Theorie spricht auch die These, dass die Ostmullen eher aus schwierigen Verhältnissen kommen. Also vor allem eben aus strukturschwachen und ländlichen Gegenden im ehemaligen Osten Deutschlands. Und auf diese Frauen wird ja gerade im Westen noch teilweise sehr abwertend geblickt. Oder viele kommen auch wahrscheinlich eher aus sozioökonomisch schwachen Familien und haben damit wenige sichere Zukunfts- und Aufstiegsperspektiven. Und einige haben sogar in der Bio stehen, dass sie eben alleinerziehend sind. Das heißt, dass sie auch hier offensichtlich mit Herausforderungen konfrontiert sind. Und dieser Ostmullentrend erweitert nun eben die Identitätsangebote innerhalb der extremen Rechte, eben auch abseits des Bild der Mutter und braven Hausfrau. Das heißt, hier fühlen sich womöglich gerade junge Frauen aus schwierigen Verhältnissen, die ja sich abgewertet fühlen, abgeholt. Die Ostmullen sind eben nicht mütterlich. Stattdessen stellen sie ihre politische Einstellung nach vorne und bedienen sich so eher dem Bild der Kämpferin. Sie versuchen damit, als politische Subjekte zu handeln und werden aber zumindest von der rechten Szene selbst wieder objektiviert. Also vor allem durch diese Sexualisierung auf X. Und das zeigt, finde ich, sehr gut den Widerspruch von rechten Frauen. Man macht sich einfach im Patriarchat bequem. Und das ist aber letzten Endes vor allem unsolidarisch und geht auf den Rücken beispielsweise von migrantisierten Frauen und rassifizierten Frauen, aber auch von Queers. Auch Theresa Lehmann beobachtet zunehmend eine Ausdifferenzierung von extrem rechten Frauenrollen, die auch paradoxerweise mit den Erfolgen der feministischen Bewegung ja zusammenhängen. Letztlich funktioniert Feminismus oder Emanzipation für Frauen in rechten Bewegungen aber nie.
Wir haben aber auch schon in den letzten 10 Jahren jetzt über den Osten hinaus gesehen, dass es einfach eine Ausdifferenzierung von Rollenbildern dahingehend auch gibt. Es gab immer dieses sehr klassische nach innen gekehrte, wo rechtsextreme Frauen vielleicht eher so den Briefverkehr geregelt haben in die Gefängnisse, noch an alte Nazis oder so oder solche Aufgaben, die halt eher im Verborgenen stattgefunden haben. Und jetzt heute haben wir eben den Drang, schon auch aktivistisch selber tätig zu werden, das auch nach außen zu kehren, eher mit so einem, ja, autonomen Selbstverständnis vielleicht auch. Und das haben wir ja auch schon bei der IB gesehen. Da waren Frauen ja auch sehr präsent und sehr aktiv. Und die haben sich jetzt auch nicht nur beim Kochen gefilmt, sondern bei Aktionen. Ich würde sagen, die Ostmullen schlagen genau in diese Kerbe ein. Die sehen sich, glaube ich, eher auf einem Konzert oder irgendwie beim Bier trinken, beim ja auch irgendwie Aufbegehren, widerständlerisch und weniger zu Hause. Also ich glaube, ich würde es ja, also man könnte jetzt auch von rechtsextremen Pick-me-Girls sprechen vielleicht. Man könnte sagen, diese Strategie hat Grenzen, und zwar patriarchale. Also wir haben auch da in der Vergangenheit gesehen, dass diese Emanzipation nur bis zu einem gewissen Grad geduldet wird, nämlich solange es eben neue Mitglieder bringt, solange es irgendwie ja nach außen gut aussieht, weil Frauen ja auch immer diese Rolle einnehmen, die eigene Ideologie harmloser daherkommen zu lassen. Also dieses sexistischen Moments wird sich ja auch ganz kalkuliert irgendwie bedient. Und in dem Moment, wo es aber um Mitgestaltung oder gar um Macht geht, da sind dann die Grenzen und da entstehen dann auch die Brüche und eventuell auch die Ausstiege.
Und das erinnert mich irgendwie wieder an die Figur von Serena, die wir ganz am Anfang kurz besprochen haben. Wir halten also fest, es kann keinen Feminismus von rechts geben. Denn natürliche Ungleichheit ist einfach ein zentrales Element im rechtsextremen Weltbild. Also die Vorstellung, dass Menschen irgendwie von Natur aus ungleich sind. Das gilt für ja, Völker, Kulturen, Religionen, aber eben auch für Geschlechter. Und Geschlecht fungiert eben gerade in der Ideologie der Volksgemeinschaft als Platzanweiser. Diese ja rechtsextreme Rollenaufteilung ist eben biologistisch begründet und wird ideologisch weiterhin hochgehalten. Ja, auch wenn sie im Alltag oftmals gar nicht eingehalten wird. Und Feminismus, verstanden als Einsatz für Gleichheit, gegen Diskriminierung, kann nicht mit extrem rechter Ideologie ja, vereinbar sein. Denn das rechtsextreme Weltbild basiert eben auf Ungleichheit, Hierarchie und Ausschluss und eben nicht auf Gleichwertigkeit oder Teilhabe. Außerdem gehören antifeministische Einstellungen zu den stärksten, ja, Prädikatoren für extrem rechte Überzeugungen. Denn antifeministische Einstellungen sind gewissermaßen so eine Art Einstiegsdroge in rechtsextremes, ja, Denken. Das haben wir auch schon in der ersten Folge ausführlich besprochen. Denn wer gegen Gleichstellung und Frauenrechte und queere Menschen hetzt, ist oft auch antisemitisch, rassistisch, autoritär oder denkt ja in Verschwörungsgläubigkeit. Damit ist Antifeminismus auch kein Einzelfänomen, sondern eben Teil eines ganzen Weltbilds. Ein Einstieg oder Bindeglied in rechtsextreme Ideologie. Und was können wir dagegen tun?
Ich finde es schon wirklich ein ganz schön interessantes Phänomen, weil auf den ersten Blick sieht es wirklich aus wie mehr oder weniger harmlose Videos. Aber mit der Metapolitik steht dahinter einfach eine Strategie, rechtsextreme Inhalte zu normalisieren. Aber was kann man dem eigentlich entgegensetzen? Theresa Lehmann, die sieht den Handlungsbedarf bei den Plattformen und einer Art digitalen Sozialarbeit.
Das sehen wir gerade auf TikTok, dass bei menschenfeindlichen Sounds, wenn man das so zusammenfassen möchte, kaum was passiert oder die Content-Moderation überhaupt nicht greift, was ein Riesenproblem ist, weil das haben Rechtsextreme auch schon erkannt. Wir erinnern uns da nur an L'amour toujours und alle Folgeerscheinungen, die daraus hervorgingen und KI-Schlager. Also das ist wirklich ein Riesenthema. Also ich würde sagen, rechtsextreme Akteure haben dieses Jahr angefangen, vor allen Dingen Frauen anzusprechen auf TikTok. Sei es irgendwie der Mädelbund oder eben auch andere einzelne IB-Aktivistinnen, die vermehrt Videos hochladen. Ja, und ich glaube, das ist halt schwierig, solange keine strafrechtlichen Aussagen getätigt werden oder Symbole gezeigt werden, ne? Weil ein Kochvideo oder so, ne, da passiert halt nichts. Da müsste man mit Prävention ran. Aber bei diesen Ostmullen-Videos ist die Musik tatsächlich immer wieder der Punkt, der zeigt, dass der Trend eine Hülse ist. Es geht um die Verbreitung von antidemokratischen, von menschenfeindlichen Ideologien. Und wenn man dann mal auf Spotify die Ostmullen-Playlist anschaut, dann sind da Lieder von rechtsextremen Bands, die auf dem Index sind, wie die Lunikow-Verschwörung oder aber auch so Grauzonen-Sachen, die altbekannt aus den 90ern sind. So. Und dann ist eigentlich ganz klar, es ist wieder einfach ein weiteres Vehikel, um Stimmung zu machen und um Grenzen zu verschieben und zu normalisieren. Also rein theoretisch haben wir den Digital Services Act und damit einen europäischen Rahmen, der gegen Hass im Netz vorgeht. Das heißt, rechtlich hätten wir etwas in der Hand, gegen solche Phänomene vorzugehen. Greift, wie gesagt, nur einen ganz kleinen Anteil von diesen problematischen Anteilen überhaupt an. Deswegen müssen wir über Prävention sprechen, müssen wir über Digital Streetwork sprechen. wir sehen zwar auf der einen Seite, dass das analoge Angebot von sozialer Arbeit in dem Bereich gerade auch gekürzt wird, was gar nicht geht. Gleichzeitig fehlt es aber auch an einem Angebot im digitalen Raum, einem stetigen Angebot. Also es gäbe so viele Themen, die da adressiert werden müssen mit jungen Menschen. Und es ist eine andere Zielgruppe als jene vulnerablen Gruppen, die vielleicht eher bei einem analogen Streetworker aufschlagen würden oder in ein Jugendhaus gehen würden. Und digital sind es andere Gruppen, die da viel Zeit verbringen, teilweise am Tag 10 Stunden. Das würden wir schon sagen, ist dann eine vulnerable Gruppe, weil da entgrenzt sich ja total viel, wenn man die ganze Zeit eigentlich nur noch Content konsumiert und in so eine Endlosschlaufe von Emotion gerät. Und die können eben auch mal in so ein Rabbit Hole dann einfacher gelangen, sei es über Falschinformationen, sei es eben über solche Videos, die eine Scharnierfunktion haben, die vielleicht erstmal das Thema Kosmetik oder Musik oder irgendwas Niedrigschwelliges halt adressieren, wo es noch gar nicht so um Politik geht. Und da kann man, wie gesagt, nicht mit den harten rechtlichen Instrumenten gegen vorgehen. Da wäre es total wichtig, wenn es ein digitales, soziales Angebot gäbe, um diese Person anzusprechen und auch darüber aufzuklären.
Und was macht man selbst am besten, wenn man so ein Video im Feed hat? Auch dazu hat Theresa Lehmann eine Antwort.
Also, wie gesagt, wenn in dem Video strafrechtlich relevante Inhalte sind, sei es ein Lied, das auf dem Index ist, oder sei es ein Symbol, da muss man sich dann natürlich auch erstmal vielleicht ein bisschen reinfuchsen. Was ist denn überhaupt verboten? Ist auch gar nicht so leicht auffindbar, muss man ein bisschen in die Recherche gehen tatsächlich. Dann kann man das natürlich melden. Was ich nicht machen würde unter rechtsextremem Content ist kommentieren. Das würde ich tatsächlich dann einfach versuchen, wirklich in einem eigenständigen Video zu adressieren, wenn man selber Inhalte verbreitet. Darüber aufklären kann man, wie funktionieren solche Videos, was macht dieses Angebot vielleicht auch attraktiv. Aber wo sind die Haken? Warum verläuft sich das ins Leere? Also da ist zwar ein Versprechen von Emanzipation, aber das wird ja gar nicht erfüllt. Oder da ist ein Versprechen von Unabhängigkeit, aber ist das wirklich eine Unabhängigkeit? Oder welcher Preis hat die, wenn andere dafür unfrei sind oder schlechter gestellt? Also vielleicht auch wirklich nochmal darauf gehen, so die Probleme, die da verhandelt werden oder die da drin stecken, anzusprechen und da auch zu akzeptieren, aber gleichzeitig auch zu sagen, so, ey, aber das ist nicht die Lösung und wir können das und das machen. Wichtig bei allem, was man online natürlich macht, ist immer, dass man die eigene Sicherheit im Blick hat. Gerade wenn man feministische oder anderweitig progressive Inhalte verbreitet, ist das Thema Hass in der Kommentarspalte natürlich immer eines, das einen auch begleitet, leider. Das heißt, als allererste Stelle sollte man immer auch seine Ressourcen checken, gucken, dass die Accounts gut gesichert sind, dass man gute Passwörter hat, um sich vor Doxing zu schützen und im Zweifel aber auch zu gucken, dass man selber über sich persönlich nicht so viel preisgibt und sich ein Stück weit auch anonymisiert, wenn es geht. Ja, das würde ich auf jeden Fall raten.
Dann ziehen wir jetzt einmal ein kleines Fazit. Rechte Stimmen, die sollten so leise wie möglich bleiben. Stattdessen sollten wir lieber damit anfangen, unsere eigenen Inhalte in die Öffentlichkeit zu setzen. Trotzdem ist ein wichtiger Schritt, die Phänomene zu verstehen und auch kritisch einzuordnen. Spätestens dann, wenn wir im direkten Gespräch auf solche Narrative stoßen und sie kritisch einordnen müssen. Vor allem, wenn unser Gegenüber sie reproduziert, ohne das selbst zu merken. Am Ende sind diese Trends aber auch sehr gefährlich. Vom emanzipatorischen und auch selbstbewussten Anspruch bleibt letztendlich gar nichts mehr übrig und das schaukelt sich so weit nach oben, dass Frauen in der Szene sehr viel Sexismus und Frauenhass erleben. Und auch für die gesamte Gesellschaft stellen die antidemokratischen und antifeministischen Ansätze, die sich strikt gegen jeden gesellschaftlichen Fortschritt stellen, eine große Gefahr dar.
Ja, vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören oder auch Zuschauen. Habt ihr selbst schon mal von dem Phänomen gehört oder ist euch so eine Ostmole selbst schon mal im Internet begegnet? Ja, schreibt es gerne in die Kommentare. Außerdem freuen wir uns über Feedback, Fragen und Anmerkungen. Und wir freuen uns auch, wenn ihr an unserer Umfrage teilnimmt. Im Video wird da gleich der QR-Code eingeblendet, aber ihr findet den Link auch in den Shownotes. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert den Kanal, klickt die Glocke und lasst uns eine Bewertung da. Und wenn ihr die Arbeit der Stiftung unterstützen wollt, könnt ihr einfach dem Spendenlink in den Shownotes folgen.
Dies ist ein Podcast der Amadeo-Antonio-Stiftung. Redaktion und Inhalt: Selina Alin und Sabine Herbert. Moderation: Magdalena Heckner und Selina Alin. Produktion: Band Productions GmbH. Grafik: Christina Wedel.